Hallo und Glück auf zu einer weiteren Folge des Schalke Podcast. Folge 164 ist es und wir haben wieder eine ganze Menge, über das wir reden können. Einen Trainer, der immer noch irgendwie mit diesen Rücktrittsforderungen oder seinem Rücktritt damals im Dezember argumentiert hat. Einen eher schwierigen Auftritt in Darmstadt und eine immer länger werdende Verletztenliste. Und das Ganze mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe rechts neben mir den Norbert sitzen. Hallo und Glück auf, lieber Norbert.
Hallo und Glück auf, Tim.
Und am Telefon ist auch noch jemand, nämlich der René. Hallo und Glück auf, mein Lieber.
Hallo nach Gelsenkirchen. Oder ich flunker ja ein bisschen. Ja, hallo zusammen, Glück auf.
Hallo René.
Ja, René, du bist nicht ohne Grund am Telefon, weil du A, gerade ein paar sonnige Stunden im Vergleich zu uns genießt, weil hier regnet es eher in Strömen, als dass wir Sonnenstrahlen erblicken. Und ja. Du hast auch was mitgebracht, weswegen du natürlich am Telefon bist. Deswegen schieß gerne mal los, was du für uns hast.
Ja, ich habe natürlich die große Aufgabe und Freude und Ehre, natürlich die Kurvendiskussion wieder ins Spiel zu bringen. Wenn ich denn schon mal nicht live vor Ort bin, möchte ich wenigstens am Telefon euch quasi die Eindrücke und die Meinungen aus unserer Community quasi wiedergeben. Was heute natürlich nicht klappen wird, Sprachnachrichten. Also das würden wir sicherlich technisch auch hinkriegen, aber das würde dann einfach auch den Rahmen sprengen, weil ich bin heute tatsächlich mal so nur ein kleines Beiwerk von maximal 10 Minuten, Viertelstunde. Ansonsten gönne ich mir mal eine kleine Auszeit und tatsächlich, es scheint die Sonne gerade, wo ich bin und ja, würde mich auch freuen, dass er heute noch ein bisschen genießen kann. Aber nichtsdestotrotz, die Kurvendiskussion ist ja ein wichtiger Bestandteil unseres Podcasts. Und ich habe mir da ein paar Sachen zusammengeschrieben, werde dann kurz vorlesen oder quasi wiedergeben, was unsere Zuhörer, Zuhörerinnen so geschrieben oder gesprochen haben. Und ich gehe mal davon aus, und ich weiß das auch, dass ihr, egal welche Themen hier angesprochen werden, das heute auf dem Schirm habt. Falls nicht, könnt ihr euch das ja gerne merken. Ich denke mal, ein Punkt ist dabei, wo man vielleicht sagt, ja, okay, haben wir für heute nicht auf dem Schirm, aber wird mit Sicherheit ein Thema werden. Und ich fange einfach mal an. Seid ihr bereit?
Jo, allzeit bereit, ja. René.
Allzeit bereit. Ich hoffe, euch geht es aber gut erstmal. Ich möchte ja so ein bisschen privaten, sozialen Austausch auch noch haben.
Ja, also.
Also uns geht ausgezeichnet. Ich muss allerdings jetzt schon darauf hinweisen, wenn ich gleich hektische Bewegungen mache, während wir hier sitzen, dann liegt es daran, dass wir eine Fliege im Studio haben. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie ist die hier reingekommen? Alles hermetisch abgeriegelt hier unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Aber diese Fliege hat es irgendwie geschafft, hier reinzukommen. Und ja, schwirrt jetzt die ganze Zeit hier rum und könnte möglicherweise tatsächlich für die eine oder andere Bewegung während der Aufzeichnung dieses Podcasts sorgen.
Oder ist das ein Spion?
Möglicherweise, René, möglicherweise. Wir werden sehen, wir werden sehen.
Wer weiß.
Nicht, okay, dass sie sich auf die Linse setzt nachher.
Ich hatte nämlich auch eine Nachricht bekommen, warum ich letzte Woche so hibbelig war. Da haben wir ja in der Schalke Arena aufgenommen und da hatten wir Headsets auf. Ich weiß, ich gehe mal davon aus, ihr habt die ganz normalen Mikrofone heute.
Ja.
Und mit den Headsets hat man ja ein bisschen mehr Freiheit und ich war wohl sehr, sehr hibbelig, habe ich mitgeteilt bekommen. Ich bin heute sehr entspannt und ziemlich ruhig, aber ihr möchtet mich trotzdem nicht sehen in dem Zustand, wie ich gerade hier quasi sitze, so entspannt und gelöst. Ich fange jetzt einfach an, bevor es zu weit geht. Also, Kurvendiskussion. Wir haben wieder ganz viele Nachrichten bekommen und da wieder mal ein dickes Danke an euch alle. Ich kann natürlich nicht jedem gerecht werden und trotz alledem müssen wir darüber sprechen. Der Mats aus Xanten zum Beispiel, der nimmt die Spieler in die Pflicht, die jetzt quasi in der zweiten Reihe standen, aber jetzt gefordert werden, warum die zum Beispiel auch gegen Darmstadt nicht diese Chance nutzen, wenn sie wissen, hey, jetzt kommt es auch auf uns an, stehen die dann so unter Druck oder was ist das große Problem? Also er will, dass die Spieler genauso in die Pflicht genommen werden, wie die, die Führungsspieler sind, in Anführungsstrichen Führungsspieler, ich habe letztens keine gesehen. Der Jens aus Essen fand das Spiel erschreckend und vermisst den einen oder anderen Leader. Da haben wir es zum Beispiel ohne Karaman erschreckend schwach. Nimmt hier Paul Sego in die Pflicht. Von ihm nichts zu sehen. Wurde auch dem Torwartwechsel empfehlen, da Justin ziemlich übermotiviert wirkt und dann die Fehler macht. Den Eindruck hatte ich letzte Woche auch, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass der Justin momentan Dinge macht, die vielleicht ein bisschen drüber sind, weil er es halt besonders gut machen will. Und vielleicht wird es deshalb wieder kritischer beäugt und dann entstehen wieder Fehler und diese ewige Torwart-Diskussion. Ich glaube, die kriegen wir nicht in den Griff und die wird, glaube ich, auch leider in den nächsten Tagen weiter Fahrt aufnehmen. Der Christoph Kettler war besonders enttäuscht von Barkok. Der hat ja sein Debüt gefeiert, sein Startdebüt gefeiert. Fühlt sich enttäuscht von einem Bundesligaspieler, der so ein bisschen die Kugel hin und her laufen lassen will, aber nichts gebracht hat. Im Gegenteil, gelb-rot gefährdet, ist dann runtergegangen. Bachmann auf eine 10, eine völlige Fehlbesetzung. Zu Aydin sagt er, gute Einstellung. Sie wünscht er sich bei anderen Spielern wahrscheinlich auch, aber absolut fehlende Qualität. Sieht insgesamt keine Entwicklung unter Van Bonderen. Ist ein super Typ, sagt er, aber eher dann der Jugendtrainer. Der Markus Löbke sagt, hofft, dass Hamasch und Chibara schnell zurückkommen. Viele Ausfälle, dann muss man doch die Abwehr weiter verstärken. Er meint das Spiel gegen Darmstadt. Sieht neben den taktischen Fehlern auch keinen Wille, keinen Führungsspieler, besonders Schallenberg bei einer Katastrophe. Individuelle Klasse ja, aber keine Einstellung. Außerdem ist er jetzt im Skiurlaub. Markus, erhol dich auch schön. Der Michael aus Haltern bringt wieder Oliver Runert ins Spiel als Sportdirektor. Jetzt springe ich ein bisschen im Thema. Tatsächlich, das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, denn der zieht ja nicht in den Bundestag ein. Der ist ja bei Bündnis Sarah Wagenknecht aktiv gewesen, ist quasi in die Politik gegangen, weil er da seinen neuen Lebensweg quasi gesehen hat. Ja, die sind aber jetzt nun mal knapp gescheitert, damit nicht eingezogen. Wäre der natürlich wieder was für Schalke? Ich gehe davon aus, ihr werdet auch mal kurz drauf eingehen. Und gehen wir zurück zum Spiel. Fragt außerdem, was ist los mit der Mannschaft? Also der Michael aus Haltern. Was ist los mit der Mannschaft? Liegt es nur an den fehlenden Stammspielern oder ist die zweite Reihe nicht mal stark genug für die zweite Liga? Fragezeichen. Der Campmaster hat ja leider vor 2 Wochen gefragt, er hat das Gefühl, dass auf Schalke sehr viele Spieler verletzt sind. Und da hatte ich noch so ein bisschen entgegengewirkt und gesagt, also ich kann das nicht so unbedingt feststellen. Die anderen Mannschaften sind da ebenfalls betroffen und vielleicht sogar stärker betroffen. Jetzt sieht die Sache wieder ganz anders aus, muss man vielleicht doch nochmal genauer hinschauen. Ein neuer Zuhörer, Protesan aus Rating, kann sich absolut nicht erklären, warum solch gestandene Spieler wie Barkok, dass er von denen überhaupt nichts kommt. Bulut sagt, er fehlt extrem. Gegen Münster wünscht er sich einen Sieg und dann hoffentlich, dass man sich jetzt dann auf die nächste Saison konzentrieren kann. Der Markus möchte einen Neustart im Tor und sieht die verpflichteten Erstligaspieler kritisch, auch wenn sie noch gar nicht so alt sind. Die haben ihren Zenit schon überschritten, sagt er. Der Ralle aus Mörs fordert kritisches Hinterfragen aller Spieler, nicht nur Hegerin. Zum Beispiel Paul Seguin, gerade auch schon angesprochen, gilt als Schlüsselspieler, wird immer als der Spieler, der auf der 6 alles lenkt und denkt. Aber in Wirklichkeit sieht es doch ganz anders aus, wie zum Beispiel die letzten beiden Spiele gezeigt haben. Der Lothar Dombrowski nimmt das Ganze mit Ironie und sagt, ich bedanke mich bei der Mannschaft für das schlechteste Spiel in dieser Saison und dafür, dass es endlich wieder spannend wird im Kampf um den Klassenerhalt. Sagt noch mit kritischem Wort, mit diesem Trainer steigen wir ab. Der André sagt, auch kurz und knapp, das war einfach eine schlechte Leistung. Das war schon fast Fremdschämen. Sven Kussau hätte auch ein anderes Auftreten gegen Darmstadt erwartet. Gerade weil man da eine Rechnung offen hatte. Die Mannschaft hat in der Rückrunde bislang nichts geholt. Wissen, wie gut ein Littberg ist und dass der zurückkommt und haben das nicht in den Griff gekriegt. Sollten in dieser Woche wieder Standards und Flanken üben, damit das vielleicht wieder besser wird. Und komme ich so langsam zum Ende. Der Dirk aus Hamm weiß nicht, wo er anfangen und aufhören soll. Sieht keine 5 Spieler, die in der nächsten Saison uns irgendwie nach oben führen können und sieht Krüger mehr als kritisch, völlig überbewertet. Und sollte nicht bei den Profis spielen. Interessant. Also ich meine, könnt ihr ja auch gerne mal drüber sprechen. Ja, der Schuller hat das Spiel nach 10 Minuten ausgeschaltet. Das ist eine klare Ansage. Sieht die Gefahr, dass es jedes Jahr einen neuen Umbruch geben wird. Jedes Jahr werden die gleichen Fehler gemacht. Und das ist wohl auch den finanziellen Sorgen geschuldet. Und der Jassi aus Wattenscheid natürlich ist auch wieder dabei. Eigentlich hat er sich vorgenommen, was positiv mitzuteilen. Hat leider nicht geklappt. Bringt auch Justin Hegerin ins Spiel. Möchte gerne mal, dass Los Karius die Chance bekommt. Hofft auf Freitag einen Sieg gegen Münster und er findet die Trainerdiskussion. Tim, du hast es am Anfang des Podcasts schon gesagt. Die Äußerungen zum Rücktrittsangebot taten der Mannschaft oder dem Verein nicht gut. Und Das war auch ein Thema, über das ich gerne gesprochen hätte, aber ich glaube, das würde dann zu weit führen. Und aber ihr beiden habt das Thema sicherlich auf dem Schirm, oder?
Ja, da gehe ich von aus, natürlich. Das ist ja ein Thema, das nicht nur eins war im Dezember und jetzt aufgeploppt ist, sondern möglicherweise droht oder winkt es uns ja jetzt demnächst wieder, wenn da am Freitag gegen Münster irgendwas schief geht. Aber da werden wir sicherlich dann gleich drüber sprechen.
Kannst du wenn ihr darüber sprecht, hätte ich eine Bitte. Ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht und habe diese ganze Situation aus meiner Sicht nochmal beleuchtet. Kurzum wurde uns ja mitgeteilt, Kefa Mönnerin ist vor dem Spiel gegen Paderborn zu Tillmann und Manga gegangen, hat gesagt, na, ich glaube, vielleicht ist es besser, wie wäre es, wenn ihr besser anders planen wollt, ich würde mich zur Verfügung stellen und zurücktreten. Dann haben wir die Info bekommen, dass Friedhelm Funkel dann der Feuerwehrmann gewesen wäre. Das passt irgendwie zeitlich bei mir irgendwie nicht zusammen. Wie kann man denn schon einen Feuerwehrmann im Hintergrund haben, wenn man gar nicht davon ausgehen könnte, dass ein Trainer freiwillig zu Tillmann kommt? Da muss man doch schon geplant haben, eventuell doch schon was zu vollziehen, oder? Also das ist meine Frage an euch. Seht ihr das ähnlich, dass die Geschichte vielleicht auch ganz anders herum war, dass man eigentlich schon sich Gedanken gemacht hat, den Trainer nach dem Paderborn-Spiel wahrscheinlich, wo viele davon ausgegangen sind, dass das Schalke nicht wuppen wird, dass dann da schon der Trainer ausgetauscht werden sollte und dann irgendwelche Informationen herausgekommen sind, die dann wahrscheinlich noch mehr geschadet hätten und das dann ein bisschen anders verkauft haben. Also ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch und hinterfrage das, ob die Geschichte wirklich so stimmt.
Ja, sollen wir jetzt schon drüber sprechen oder sollen wir das verschieben? Also wenn wir jetzt drüber reden, ich gebe dir völlig recht, die zeitliche Abfolge ist nicht logisch. Insofern, wir waren bei den Gesprächen alle nicht dabei. Also das ist klar, jeder, der über diese Geschichte, über dieses Thema berichtet, hört von dem einen was, hört von dem anderen was und jeder erzählt natürlich seine Version der Geschichte. Ja. Also lass uns lieber an den Fakten orientieren und Kees van Wanderen hat es ja selber zugegeben. Das ist Fakt, dass er, ich glaube Juri Mölder war es, nicht Tillmann, Juri Mölder und Ben Manga nach der Niederlage gegen Kaiserslautern quasi angeboten hat, wenn ihr der Meinung seid, dass ich nicht mehr der Richtige bin oder er hat die Frage gestellt, bin ich noch der Richtige, weil er sagt, Prozess und Entwicklung hin und her, aber wir brauchen auch Punkte und wir holen keine, dann lass uns die ganze Geschichte beenden. Das ist Fakt. Und Fakt ist auch, denke ich, dass ein Friedhelm Funkel natürlich irgendwo im Hintergrund immer parat steht und immer dann in die Diskussion geworfen wird, wenn ein Verein droht, in den Abstiegskampf hereinzukommen, beziehungsweise wenn er nicht schon drin ist. Denke an Kaiserslautern letzte Saison. Da war dann auch keine Rede mehr von Perspektive und Prozess, sondern da ging es dann nur noch darum, auf Deutsch gesagt, Kaiserslautern den Arsch irgendwie zu retten. Das hat er gemacht. Und insofern, Ben Manga hat ja selber schon damit kokettiert, auch dass er ohnehin während einer Saison immer mit Trainern spricht. Und ich denke, dann wird auch ein Friedhelm Funkel irgendwann auf der Liste gestanden haben. Ob das wirklich alles schon fix war, ob da wirklich schon ganz konkrete Gespräche stattgefunden haben. Ich finde, so ehrlich sollten wir sein, das wissen wir alle nicht. Der eine sagt das, Friedhelm Funkel wird wahrscheinlich wieder was anderes sagen. Schalke wird es vielleicht gar nicht so genau zugeben. Also lass uns erstmal an der feststehenden Nachricht orientieren, dass Kees van Wanderen sich seiner Sache offenbar selber nicht mehr sicher war im Dezember.
Gut, ihr beiden, dann würde ich mich wieder verflüchtigen. Und euch mal machen lassen. Ihr habt sicherlich genug Stoff, leider wieder negativ alles angehaucht. Und wünsche euch viel Spaß. Danke, dass ich kurz dabei sein durfte. Denkt dran, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gerne wieder weiter schreiben und auch Nachrichten schicken. Tim, hast du die Telefonnummer oder soll ich sie vorlesen?
Du kannst gerne vorlesen, wenn du magst. Ich müsste sie sonst aussuchen.
Ja, ich muss die jetzt auch aussuchen, aber ich habe sie natürlich schnell gefunden. Also wenn ihr mit uns Kontakt haben wollt, das ist die 0160-9034-7628. Tim, da muss ich dir ja noch die Shownotes schicken, ne? Wenn du das jetzt, oder hast du die? Die hast du, ne?
Ich habe sie irgendwo, ich müsste sie jetzt nur suchen. Aber du kannst sie mir im Notfall auch nochmal zuschicken, wenn du magst.
Okay, Also entweder notieren oder in den Shownotes reingucken, dann seht ihr den Kontakt. Und ich habe noch eine Idee, die ein Zuhörer quasi ins Spiel gebracht hat, eine WhatsApp-Gruppe. Also da muss ich nochmal drüber nachdenken, eine Podcast-Gruppe, wo man sich untereinander direkt austauschen kann. Das würde uns wahrscheinlich viel erleichtern, aber ich glaube, genau der Gegenteil ist der Fall. Wenn eine WhatsApp-Gruppe mal ordentlich in Fahrt kommt, ich glaube, da hast du ganz viel zu nachlesen und zu mitmoderieren. Aber wie wäre denn die Idee? Was haltet ihr davon? Habt ihr da auch Interesse? Wenn ja, könnt ihr auch eine kurze Nachricht dazu schicken. WhatsApp-Gruppe, Podcast, interne WhatsApp-Podcast-Gruppe, ja oder nein? So, ihr beiden, Norbert, danke. Tim, danke, viel Spaß euch und ja, ihr werdet die richtigen Worte finden.
Mit Sicherheit. Eine Frage habe ich noch. Kannst du einmal, ich habe nicht verstanden, welchen Spieler du gerade vorgelesen hast, als du meinte, nicht profitauglich. Das ist irgendwie untergegangen.
Max Krüger.
Ah, okay.
Max Krüger.
Gut.
Völlig überbewertet.
Ja, okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Dann entspannte Tage dir noch.
Ich fahre heute Abend wieder nach Hause.
Aber ich habe mir sagen lassen, du bist ein Karnevalist und hast ja dann dementsprechend am Wochenende ein bisschen Spaß, hoffentlich.
Ja,
hoffentlich. Du auch, Norbert? Karneval, was für dich oder eher nicht?
Um Gottes Willen, ja, genau. Da bin ich genau der Richtige. Nicht genau der Richtige, ja, absolut. 100%.
Aber ich möchte darauf hin.
Ganz kurz, René, wegen Krüger, das war jetzt nicht deine Meinung, sondern du hast die Meinung eines Zuschauers oder Zuhörers weitergegeben. Ne?
Genau. Aber nichtsdestotrotz, trotz Karneval gibt es auch Fußball am Montag, auch der Legendentalk wird aufgenommen. Klaus Fischer übrigens genau auf Norberts Seite. Der sagt ja nichts, Karneval, Fußball, nur Fußball zählt.
Ja. Ich hab den Legendentalk übrigens gehört und werde da gleich auch hin und wieder raus zitieren, weil Abi ist natürlich teilweise wieder schön eskaliert. Aber in der Sache hat er natürlich völlig recht.
Absolut. Gut, dann danke und viel Spaß euch.
René, dir auch gute Erholung.
Danke dir, ciao, ciao. Gut, jetzt können wir uns überlegen, wo wir einsteigen wollen. Sollen wir mit Darmstadt anfangen? Ist wahrscheinlich am logischsten. Ist
von der zeitlichen Abfolge am logischsten. Im Grunde könnte man eigentlich alles, was wir gerade gehört haben oder vieles von dem unterschreiben.
Ja.
Sagen, die Leute haben alle recht und den Podcast an dieser Stelle
beenden. Das stimmt natürlich. Es war ja so eine, ich will jetzt nicht sagen aus der Not geborene Ausstellung, aber irgendwo ja dann auch schon. Mit ein, zwei kurzfristigen Ausfällen oder Spielern, die dann doch nicht zur Verfügung standen. Ja, man hat halt eigentlich den denkbar schlechtesten Start hingelegt, den du dir hinlegen kannst. Wenn du nach 5 Minuten 2-0 hinten legst, hast du eigentlich in den ersten 5 Minuten, glaube ich, alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst, oder?
Ja, und eigentlich auch nicht nur in den ersten 5 Minuten. Es wurde dann ja auch nicht signifikant besser. Also wir sollten jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, wenn wir über das Darmstadt-Spiel reden. Ich bin jetzt keiner, der jetzt auf die ganze Truppe, auch wenn sie es vielleicht verdient hätten, draufknüppelt und Trainer raus, Spieler raus, Vorstand raus, Aufsichtsrat raus, alles Schluss und Verein abmelden. Also man muss schon sehen, es hat ja im Grunde fast eine halbe Stammmannschaft gespielt. Bulut hat gefehlt, Karaman hat gefehlt, Sülle hat gefehlt, Tobi Mohr hat gefehlt. Das sind natürlich Spieler, da bin ich dann beim Trainer, der sagt, das ist dann schon ein Unterschied. Ja. Ob du mit denen spielst, also ob die dabei sind oder nicht. Jetzt kommt aber das große Aber. Es kommen im Grunde zwei große Abers. Auch Darmstadt hatte reichlich Ausfälle, hatte reichlich Verletzte. Wir machen ja vor dem Spiel immer diesen Schalke-Countdown und schreiben dann ja auch, wer beim Gegner nicht dabei ist. Und die Liste der Spieler, die bei denen ausgefallen sind, die war noch länger als die der Schalker. Und ich glaube, da waren auch ein paar aus Darmstädter Sicht prominente Namen dabei, die sie gerne in dem Spiel dabei gehabt hätten. So, das war das erste große Aber. Und das zweite Aber, das ist natürlich jetzt auch hier mehrmals angeklungen, bei den Fragen und Stellungnahmen, die der René gerade vorgelesen hat. Jeder einzelne Spieler von Schalke, der da am Sonntag auf dem Platz stand, der hat ja für sich auch den Anspruch, dass er deutlich besser spielen kann, als er es am Sonntag getan hat. Insofern ist das eine Vorstellung gewesen, die ich mir nicht so richtig erklären kann. Und du hast die ersten 5 Minuten angesprochen. Gerade wenn ich als Mannschaft so ein bisschen wackelig bin, wenn ich noch nicht so richtig weiß, wie passt das zusammen heute, passt das überhaupt zusammen, gerade dann muss ich doch erstmal sehen, dass ich die Reihen einigermaßen geschlossen halte und überhaupt versuche, erstmal ins Spiel irgendwie reinzukommen. Und dann liest du nach 5 Minuten, liegst du 0-2 hinten, kassierst in der 20. Minute, als die Darmstädter einen Pfostenschuss haben, kassierst du im Grunde das dritte Tor, bist eigentlich nur im Rückwärtsgang, leistest relativ wenig Widerstand, viel weniger Widerstand, als das in so einem Spiel erforderlich wäre, kannst dich überhaupt nicht einstellen auf dieses Darmstädter Sturmduo, das man ja aus dem Hinrundenspiel auch noch gut kannte und wo doch vorher auch drüber gesprochen werden muss, wie spielen die, was machen die. Ich habe den Eindruck gehabt, ich meine, sie werden es gemacht haben. Alles andere wäre ja, dann könntest du sofort alle rausschmeißen. Sie werden schon über die Art und Weise gesprochen haben, wie Darmstadt spielt, aber sie haben ja gar nicht drauf reagiert. Also wenn ich Gantenbein beim ersten Gegentor sehe, dann schlechter hätten wir das auch nicht verteidigen können. Ja. So ehrlich muss man sein, da muss man auch offen drüber sprechen. Und Gantenbein ist ja auch einer der Spieler, wo ich dann sage, ich möchte jetzt von dem langsam mal sehen, warum Schalke den geholt hat. So, Rüdiger Abramczyk hat im Legendentalk, den der René, glaube ich, gestern oder Montag mit ihm und Klaus Fischer aufgezeichnet hat gesagt, wenn so wie Gantenbein spielt, da brauche ich nicht in die Schweiz fahren, um den zu holen. Da gibt es in der dritten Liga gibt's 20 Spieler, ja, die das können. So, und jetzt muss er auch mal langsam den Gegenbeweis antreten.
Ja, und es wäre ja jetzt auch gerade für zum Beispiel den Adrian Gantenbein, aber ja auch für einige andere Spieler, die da notgedrungen reingekommen sind, eine Chance gewesen zu zeigen, ich bin vielleicht auch einer, der was für die Startelf ist, der da mal Druck auf die Startelf machen kann, dass man sagen kann, im Endeffekt stellt sich die Mannschaft nicht von alleine auf, sondern ich liefere ein gutes Spiel ab und dann will ich auch mal den Anspruch haben, in der Startelf zu stehen. Nur das hast du, wie du es ja auch schon eigentlich angesprochen hast, ja von keinem dieser Spieler gesehen. Adrian Gantenbein, gutes Beispiel. Wie gesagt, der hat dem ja 4 Meter Platz, also der war ja überhaupt nicht, das war ja Begleitschutz im Endeffekt, was er da geleistet hat beim ersten Gegentor und das war es dann auch. Auch das zweite Gegentor, ich habe nachgezählt, ne? Das sind vom Torwart aus, bis der Ball im Tor, also bis der Ball bei Lippbeck ist, der den reinmacht, 4 Stationen. Über 4 Stationen haben die komplette Schalker Mannschaft ausgehebelt. Es ist halt, also, wenn du eine Notmannschaft quasi ausstellen musst, sollte man ja eigentlich daran bemüht sein, spätestens nach dem ersten Gegentor dann zu sagen, okay, wir spielen das vielleicht etwas konservativer, etwas defensiver. Erstmal gucken, dass wir ein bisschen auf den Platz kommen, dass wir ankommen. Aber sich dann über 4 Stationen ausspielen zu lassen, ist halt was, wo ich sage, boah, das darf dir eigentlich nicht passieren, wenn ich ehrlich bin.
Ja, absolut richtig. Ich würde auch nicht von einer Notmannschaft sprechen. Ich finde, Notmannschaft hört sich so an, als wenn die vor dem Spiel irgendwie auf der Straße ein paar Jungs angesprochen hätten und gefragt hätten, hör mal, hast du keinen Bock, bei uns mitzuspielen? Wir haben heute ein bisschen... Wir sind personell so ein bisschen in der Bredouille, aber das sind ja alles Spieler, die den Anspruch haben, auch mal vielleicht, wie du sagst, in die erste Elf zu kommen oder Druck zu machen. Und jetzt sollten wir uns nicht allein auf Gantenbein konzentrieren,
nein,
obwohl ich den Namen natürlich jetzt hier ins Spiel gebracht habe. Aber da gehören ja auch andere zu. Da gehört so ein Barkok, gehört dazu. Ich möchte einfach auch von Memo Aydin mal wieder ein gutes Spiel sehen. Natürlich Mentalität und so alles da, aber da sehe ich spielerisch, sehe ich da so große Defizite zum Teil, die mir unerklärlich sind, weil ich einfach glaube, dass der Junge das auch besser kann. Und wir reden immer über Druck, den die dann haben, wenn sie in so eine Mannschaft reinkommen, jetzt wie Barkok. Aber ich sehe auch die Chance, dass du einfach sagst, so, finde ich klasse, ich kann heute mitspielen, ich weiß, ich bin gut, ich kann das, also zeige ich das jetzt auch. Aber das war ja von vorne bis hinten eine einzige Riesenenttäuschung. Und wenn man dann die Gesamtgemengelage nimmt, am Schluss noch mit der schweren Verletzung von Said Tschibara, dann war das ja wirklich ein dramatischer Tag für Schalke, weil du jetzt natürlich auch wieder diese große Chance verpasst hast, die Schalke ja mal jetzt seit Jahren gehabt hätte, mal so ein bisschen in ein entspanntes Saisonfinale reinzukommen, was ja auch die Planungssicherheit für den ganzen Verein erhöhen würde.
Du hast Eamon Barkok angesprochen, eigentlich ja auch sinnbildlich, dass er, ich glaube, nach 15 Minuten oder so die gelbe Karte gesehen hat, ungefähr 15:20 rum, glaube ich, dann noch ein, zwei Fouls macht, im Endeffekt schon Glück haben kann, dass er nicht vor der Pause schon gehen darf, dann ausgewechselt wird und dann ausgerechnet derjenige, der für ihn reinkommt, Max Krüger, sich dann die gelb-rote Karte abholt, wo ich auch ganz ehrlicherweise sagen muss, also die zweite gelbe Karte darfst du, also auch wenn er jung ist, aber er hat ja auch mal in der Jugend höher gespielt, also jeder Jugendspieler hätte da auch die gelb-rote Karte forciert, indem er sich einfach hingeschmissen hätte, weil es ein taktisches Foul ist. Das war halt eigentlich auch was, wo ich sage, das darf ihm trotz seines jungen Alters nicht passieren.
Nee, du spielst zweite Liga, Profifußball. Ja. Und ab dem Moment, in dem er da auf dem Platz steht, da muss man ihn im Grunde auch mit den Maßstäben eines Profispielers dann bewerten, weil wo willst du sonst anfangen und wo willst du aufhören? Das war ein Tag, da passte alles zusammen. Alleine diese Szenerie mit Barkok, ich habe wirklich gedacht, der fliegt in der ersten Halbzeit schon
runter,
als er das nächste Foul macht. Und dann habe ich noch gedacht, Schiedsrichter Winter war ja schon der in Nürnberg schon Schalenberg runtergestellt hatte. Ich dachte, der schmeißt den jetzt runter und da hätte sich auch keiner beschwert.
Nein.
Das war ein klares Foul, das war nach einer gelben Karte auch noch ein Foul, also da kannst du auch runterfliegen. So, ja, und wie du sagst, dann nimmt er ihn raus zur Halbzeit und dann ausgerechnet der Nachfolger sieht dann auch gelb-rot. Also es war wirklich, wenn man so will, ein Tag wie gemalt, nur leider es wurde das völlig falsche Bild gemalt.
Ja, definitiv. Im Endeffekt bezeichnet bei Max Krüger ja auch, dadurch, dass er jetzt die gelb-rote Karte kassiert hat, er wäre ja eh gesperrt gewesen nach der ersten gelben Karte für das Münsterspiel, steht er jetzt wieder bei 4 gelben Karten und droht jetzt quasi, je nachdem, wie dann das Spiel danach in Berlin läuft, dann wieder ein Spiel auszufallen, weil er dann wegen der 5. gelben Karte gesperrt ist.
Richtig. Wir sollten übrigens bei der Gelegenheit, ist ein ganz gutes Stichwort, jetzt mal nochmal aufklären, wer da am Freitag gegen Münster alles gesperrt ist und wer nicht, weil es gibt, glaube ich, immer noch so ein bisschen Irritation. Also Marcin Kaminski ist am Freitag nicht gesperrt. Da gab es in Darmstadt diese Szene, dass Schiedsrichter Winter so ein bisschen im Getümmel eine gelbe Karte zeigte und das sah im ersten Moment so aus, als wenn die Kaminski gegolten hätte. Und so hat Sky das dann zum Beispiel auch transportiert. Und dann war dann auch sofort die Einblendung, Kaminski,
fünfte
gelbe Karte. Dem war aber gar nicht so. Also tatsächlich hat Schallenberg die gelbe Karte gesehen und Kaminski ist demzufolge spielberechtigt am Freitag. Krüger ist natürlich gesperrt wegen der gelb-roten Karte, bleibt aber, du hast es völlig richtig gesagt, bei gelben Karten auf 4 und ist also dann jetzt auch schon wieder in der übernächsten Woche sollte er zum Einsatz kommen, dann auch schon wieder gelb bedroht. Es ist also nicht so, dass Krüger durch die gelb-rote Karte im Grunde 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen hätte, dass er quasi dann seine 5. gelbe Karte gesehen hätte und jetzt aus einer Sperre raus ist. Also wie gesagt, der ist Freitag auf jeden Fall gesperrt und bleibt bei 4 gelben Karten.
War nicht noch einer, der die 5. gesehen hat? Hat Paul Seguin nicht die 5. gesehen?
Nee, Seguin war, glaube ich, vorher schon gesperrt. Ne?
Bin mir gerade nicht sicher. Ich habe irgendwie im Kopf, dass noch ein Spieler die 5. gelbe gesehen hat, aber ich will es auch gerade nicht beschwören. Ich kann mal nebenbei nachgucken, während ich dir schon mal den nächsten Ball zuspiele. Nämlich könnte man ja eigentlich meinen, dass Schalke hat ja, ich glaube, echt erstaunlich viele Ecken in dem Spiel. Also ich glaube, über 10 an die 15 ran, irgendwie so. Es waren einige. Und ich habe irgendwie, also mein Bauchgefühl war, es waren 11 Eckbälle für Schalke, ich habe irgendwie keine Gefahr nach irgendeiner gesehen. Also ich weiß nicht, ob du was anderes gesehen hast, aber ich fand das nicht so.
Nee, ich habe sogar gedacht, gefühlt habe ich gedacht, es sind 50 Eckbälle, weil ich ziemlich oft immer Schalke da sah, meistens Seguin und da ist aber auch gar nichts bei rumgekommen. Und auch das ist ja so eine Geschichte, dann hörst du da im Wintertrainingslager, dass man da mit Tim Hoogland jetzt so einen neuen Standardpapst quasi hätte, der sich um die Standardsituation kümmern würde und das würde alles so super laufen. Aber am Sonntag war da überhaupt gar nichts von zu sehen. Also harmloser kannst du nach Eckbällen nicht auftreten. Seguin hat es ja dann selber hinterher auch so ein bisschen erklärt, hat gesagt, das ist manchmal eben auch Glück oder wie auch immer, aber ich weiß nicht. Also das passte aber zu dieser ganzen leblosen und blutleeren Vorstellung, die überhaupt nichts mit mit dem zu tun hatte, was die Darmstädter gezeigt haben. Für die Darmstädter war das ja im Grunde, wenn ich diesen Verteidiger sehe, Vukovic, für den war das ja kein Spiel, für den war das eine Schlacht.
Ja.
Der hat ja in jeden Zweikampf, ist der reingegangen, als wenn es ein letzter wäre. Und wie die sich dann mit dem Publikum abgefeiert haben und nach jedem gewonnenen Duell sich abgeklatscht haben und auf die Brust geklopft haben, da habe ich ja gedacht, oh, die wollen das Ding wirklich gewinnen.
Ja, und es wäre ja auch, also ich habe übrigens nachgeguckt, es war, also das mit Sebi war gerade falsch, es gab keine, also es ist tatsächlich nur, wäre Krüger gewesen, der jetzt gesperrt gewesen wäre, beziehungsweise jetzt ja sowieso gesperrt ist und Kaminski, der weiterhin bei 4 Gelben.
Seguin war vorher, steht. Ich glaube Seguin war in einem der Spiele dann schon gelb gesperrt.
Vor allen Dingen, man hätte ja jetzt als Schalke 04 die Chance gehabt, wenn man gegen Darmstadt gewonnen hätte, wahrscheinlich auch Florian Kohfeldt zumindest anzuzählen, weil die ja jetzt tatsächlich seit dem letzten Spieltag der Rückrunde nichts gewonnen hatten und auch, glaube ich, kaum Tore geschossen hatten. Und dann so in ein Spiel reinzugehen, wirklich, wie du schon sagst, blutleer, eigentlich überhaupt nichts zu sehen. Ich will auch das mit den Ecken nochmal aufgreifen. Ich habe mir beispielsweise mal die 44. Minute notiert, Ecke für Schalke. Und Schalke wird danach eigentlich fast ausgekontert und kann vor Glück kriegen, dass Corridor den Ball nicht richtig trifft und das Ding nicht zum 3:0 versenkt. Aus einer eigenen Ecke raus, was halt eigentlich überhaupt nicht sein kann. Aber wie du schon sagst, das passte absolut in den Tag hinein. Genauso wie spanne ich den Bogen so ein bisschen weiter auf den Schlussmann, wo wir jetzt einiges von gehört haben, als Hekerin den Ball da fast gegen den Stürmer verliert und dann Glück hat, dass er den nicht verliert und der den ins leere Tor einschieben kann, weil er den Ball völlig unterschätzt hat und der ja fast eingeschlafen wäre zu ihm, der Ball, und er ja trotzdem noch weiter nach hinten gelaufen ist. Wir haben es ja gerade schon gehört, René hat es vorgetragen, viele fordern jetzt diesen Wechsel auf der Torwartposition. Was sagst du dazu jetzt nach dem Spiel?
Ja, ich kann den Wunsch oder die Forderung zumindest nachvollziehen. Ja. Es ist ja so, wir drehen uns bei Hekerin ja oder bei der ganzen Schalker Torwart-Diskussion ja so ein bisschen immer im Kreis. Hekerin macht aus meiner Sicht nicht die ganz großen Fehler. Es ist also jetzt die beiden Darmstädter Tore. Klaus Fischer sagte im Legendentalk, dass er beim zweiten Tor hätte Hekerin nicht rauskommen müssen oder zumindest nicht so. Da hätte er die Abwehrspieler im Grunde noch mehr mit verunsichert. Weiß ich nicht, müsste man sich vielleicht alles noch mal genau anschauen, aber mir fällt jetzt so kein Riesenbock von Hekerin ein. Ich glaube, in Elversberg hat er mal einen durch die Hosenträger gekriegt, das hat aber dann keine Auswirkungen, das Spiel hat Schalke ja gewonnen. Aber er ist natürlich auch kein Torwart, der so die ganz große Sicherheit ausstrahlt, dass du an Tagen wie am Sonntag, dass du dann als Feldspieler denkst, boah, wir sind heute aber richtig schlecht drauf. Gott sei Dank haben wir den Justin da hinten. Ja. Der holt uns hier notfalls, hält er uns den Punkt irgendwie
so ein bisschen
fest,
so ein bisschen das, was Marius Müller hatte in der letzten Saison. Das fehlt mir auch.
Oder was du einfach ja von einem richtig guten Torwart dann irgendwie auch mehr erwartest, dass er dir einfach auch mal ein Spiel rettet. Jetzt können wir sagen, wenn du nach 5 Minuten, weil die ganze Truppe pennt, ich würde das auch nicht immer nur auf die hintere Reihe beziehen. Du hast ja gerade selber gesagt, die sind mit 4 Stationen ausgespielt worden. Das heißt, da hat auch schon vor Gantenbein und vor Kaminski und vor Schallenberg stimmte da auch schon einiges nicht. Es ist natürlich auch schwer für einen Torwart, ein Spiel zu retten. Aber bei Hekerin zieht sich das so ein bisschen durch. Und diese Szene, die du angesprochen hast, die ist natürlich bei vielen hängen geblieben, weil die war ja im Grunde komplett überflüssig. Er kann das alles viel früher regeln. Und vielleicht ist es wirklich so, dass er versucht, Dinge besonders gut zu machen, weil er sich sagt, ich stehe hier so ein bisschen, ich bin hier unter strenger Beobachtung, ich darf jetzt den Ball nicht einfach wegschlagen, sondern ich muss jetzt oder ich will jetzt den intelligenten Pass hinten rausspielen. Und das wäre fast komplett in die Hose gegangen. Er hat sich dann ja noch irgendwie da durchgewurschtelt. Aber ich fände es einfach spannend, mal zu sehen, wie Loris Karius so drauf ist. Ob der vielleicht einen großen Unterschied darstellen würde, wäre vielleicht jetzt auch nicht ganz fair gegenüber Hekerin, weil, wie gesagt, die großen Fehler macht er ja auch nicht. Aber er muss natürlich im Profigeschäft auch damit leben, dass ein Trainer dann auch mal reagiert und was anderes probiert. Da wäre Kees van Wonderen nicht der erste Trainer, der das macht und wahrscheinlich auch nicht der Letzte. Ob er es jetzt am Freitag gegen Münster machen wird, weiß ich nicht. Wir haben ja morgen, am Donnerstag ist Pressekonferenz. Möglicherweise wird er ja danach gefragt. Bislang steht er ja dann doch relativ treu zu Justin Hekeren. Und er sieht ja Loris Karius auch im Training, ja, und weiß natürlich viel besser, wie der Leistungsstand ist. Wir sehen Karius einmal in der Woche vielleicht im Training, wenn wir dann auch hin dürfen. Also ist jetzt auch nicht so, dass der da wild durch die Gegend fliegt und einen Unhaltbaren nach dem anderen rausholt. Also da sollte man jetzt die Erwartungen vielleicht auch erstmal so ein bisschen flach halten.
Ja, ich bin grundsätzlich da bei dir. Also wie gesagt, dieser riesen Bock bis auf Elversberg, jetzt hat er irgendwie nicht drin gehabt, aber er gibt mir halt auch nicht diese Sicherheit zu sagen, jo, das ist ein Torwart, der hält hier im Notfall halt 3 Punkte fest. Das fehlt mir so ein bisschen bei ihm, aber ich bin auch mal sehr gespannt, wie sich da Kees van Wonderen positionieren wird, ob er da eine Änderung vornimmt oder nicht. Aber wie gesagt, ich kann die Kritik auf jeden Fall an Justin Hekeren durchaus auch nachvollziehen, weil es wirkt tatsächlich so ein bisschen so, als würde er bewusst jetzt versuchen, manche Dinge besonders gut zu lösen, um halt zu zeigen, dass er es doch kann oder nicht kann. Du hast angesprochen, dass man nicht nur auf die Defensive in dem Spiel, also auch generell, aber auch gerade in dem Spiel nicht hauen sollte, weil wenn wir uns die Offensivabteilung angucken, also mir ist keine wirkliche Chance von Schalke im Kopf geblieben, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwas gerade unterschlage, aber wie gesagt, mir ist überhaupt nichts an gefährlichen Aktionen im Kopf geblieben, was ja jetzt auch gerade nicht dafür spricht, dass diese Offensive gerade besonders viel Kreativität oder Ähnliches an dem Sonntag an den Tag gelegt hat.
Nee, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt wie heißt das jetzt heutzutage immer, Spielidee? Ich weiß gar nicht, was die Spielidee war, wie sie mal versuchen wollten, Darmstadt irgendwie in Gefahr zu bringen. Wenn ich's richtig gesehen habe, dann sollte Bachmann ja dann mehr diesen offensiven Part im Mittelfeld übernehmen, fast so eine Art Zehner, was er Meinung nach nicht ist. Younes habe ich auch viel zu wenig gesehen. Der hat dann so ein paar, meine ich jetzt nicht böse, aber er hat so ein paar Alibi-Aktionen gehabt, wo er sich den Ball dann abholt, dann so ein bisschen dribbelt, dann weiterpasst, dann wieder auf seine Position läuft, aber das war alles nichts Griffiges, nichts, wo ich sage, so, jetzt haben sie aber wirklich mal den Zug zum Tor. Paul Seguin, der hat sich Abi gestern im Legendentalk drüber lustig gemacht. Er sagt, der gibt da den Libero, der hat 1000 Ballkontakte gefühlt, super, aber dann 3 Meter nach links, ja, 3 Meter nach rechts, könnte er wahrscheinlich auch noch spielen, also Abi. Das ist ja diese Idee, dass Seguin von hinten raus das Spiel aufbaut, die ist ja ganz gut und die hat ja hin und wieder auch schon durchaus zu Erfolg geführt, wurde ja auch sehr gelobt. Aber das ist dann irgendwann natürlich auch mal ausgelutscht, wenn du dann da hinten nur, wenn du nur so ein bisschen Alibi spielst. Also du musst auch schon das Ganze dann irgendwo mal anschieben und dann wirklich auch mal ein bisschen Druck machen und dich nicht nur damit zufrieden geben, dass du einen Ball 5 Meter nach rechts und 5 Meter nach links zum Mitspieler bringst. Also mir fehlt da jede Dynamik, jedes Tempo, jeder erkennbare Wille überhaupt, dieses Bollwerk, dieses mit breiter Brust aufgetretene Darmstädter Bollwerk, da irgendwie mal in Bedrängnis zu bringen, ist natürlich dann auch, wenn du 2-0 hinten liegst, so schnell ist der Drops ja im Grunde auch schwieriger zu lutschen, als wenn du immer noch auf Augenhöhe agierst. Deswegen bleibt dieser Start einfach für Profiverhältnisse, bleibt er im Grunde unverzeihlich. Das darf einfach nicht passieren. Das hat Juri Mölder ja auch gesagt. Es kann ja alles passieren in so einem Spiel. Du kannst schlecht spielen, du kannst auch in Darmstadt verlieren, aber du darfst nicht nach 5 Minuten 0-2 hinten liegen. Das ist im Grunde eine Katastrophe, weil die Voraussetzungen dadurch, gerade für eine Mannschaft, die nicht eingespielt ist, die Voraussetzungen, die sind natürlich dann denkbar schlecht, dass du das Ding dann mal irgendwie noch umdrehen kannst.
Ja, definitiv. Lass uns doch bei Juri Müller bleiben, der nach dem Spiel ja auch gesagt hat, dass man jetzt durchaus auch aufpassen muss. Er hat ja gesagt, es wurde zuletzt oft über Schalke gesprochen. In dem Sinne, nach oben geht nichts mehr und nach unten geht auch nichts mehr. Aber es ist halt so nicht, ne? Wenn du jetzt gegen Münster, wenn das schief gehen sollte, bist du wieder absolut mittendrin in der Verlosung, wenn man ehrlich ist. Also wenn du jetzt gegen Münster, ich glaube, selbst wenn du gegen Münster nur einen Punkt holst, kannst du ganz schnell wieder mit unten in die Verlosung reinrutschen.
Ja, auf jeden Fall. Wenn da gegen Münster was schief geht, wo ich jetzt einfach mal nicht aus Schalker Sicht nicht drauf hoffe und auch nicht dran glaube, weil sie ja zumindest in der zweiten Liga in diesen kritischen Heimspielen haben sie ja meistens dann irgendwie dann doch die Punkte geholt, die sie holen mussten. Das war in der letzten Saison so. Und sie haben ja auch noch vor das letzte Heimspiel gegen Karlsruhe haben sie auch gewonnen. Aber wenn da was schief geht, wir reden jetzt mal über jetzt sprechen wir wirklich mal im Konjunktiv, wenn da irgendwas schief gehen sollte, dann hast du tabellarisch ein Problem.
Ja.
Ganz klar. Dann hast du stimmungstechnisch
ein Problem.
Riesenproblem. Ja. Dann ist diese komplette, ja noch einigermaßen vernünftige Stimmung. Die sind ja im Grunde mit Schwung aus der Winterpause rausgekommen. Und natürlich, wir haben es jetzt auch was René gerade vorgelesen hat, gehört, natürlich sind die Leute jetzt sauer und enttäuscht nach so einem Spiel in Darmstadt. Aber ich glaube, so diese Grundstimmung, die ist immer noch einigermaßen stabil. Ja. Aber wenn da gegen Münster was schief geht, dann hast du auch stimmungstechnisch ein Riesenproblem. Und dann wird auch über Personalien wieder gesprochen. Wer weiß, was dann mit Kees van Wonderen passiert. Denk dran, er hat, jetzt kommen wir wieder auf diese Eingangsthematik. Ja. Er hat ja im Dezember seinen Rücktritt angeboten, als es ergebnistechnisch nicht lief. Und jetzt, wie gesagt, wir sprechen jetzt einfach mal über den Worst Case, Schalke verliert gegen Münster. Dann hättest du von den letzten 5 Spielen hättest du 4 verloren.
Ja.
In einer Situation, in der du dich eigentlich nach vorne weiterentwickeln solltest, weil die Voraussetzungen sind oder waren eigentlich gegeben. So, und wer weiß denn, was dann passiert? Ist Van Wonderen dann wieder so weit, dass er sagt, pass auf, Freunde, komme ich hier nicht vorwärts? Oder sagt Schalke dann selbst, Trainer, pass mal auf, also alles ganz gut und schön, aber du hast im Dezember selber gesagt, wir brauchen Punkte und wir holen keine Punkte. Und so langsam klopfen wir hier wieder an den Tabellenkeller an. Und wir sind der Meinung, wir sollten da jetzt was ändern. Also dann wird das, dann haben wir auf Schalke wieder eine Spannung, die wir eigentlich, auch wenn uns ja oft jemand nachgesagt wird, ihr wartet doch nur drauf, dass da was passiert, aber so ist es auch nicht. Also das, weil das natürlich auch für uns immer dann mehr Stress und Unsicherheit bedeutet. Also ich könnte auf diese Spannung, die uns dann droht, könnte ich gerne verzichten und alleine deshalb hoffe ich schon, dass wir da am Freitag nichts anbrennen lassen.
Ja, im Endeffekt jetzt so ein bisschen die Wochen der Wahrheit, ne? Jetzt das Münsterspiel, auswärts in Berlin, die Hertha ist ja auch vollkommen mit unten drin in der Verlosung. Jetzt hast du auch noch den Fall, dass Braunschweig gegen Ulm am Wochenende gegeneinander spielt. Das heißt also für den Fall, dass Braunschweig gewinnen sollte, Schalke jetzt mal, wenn wir jetzt mal durchrechnen, Schalke verliert, sind das auch wieder nur noch 3 Punkte auf Rang 16. Das dürften kritische Wochen werden. Wie gesagt, ich glaube auch, dann haben wir echt ein großes Problem, dass die Stimmungslage wieder kippen könnte. Lass uns bei diesem Kees van Wonderen-Ding nochmal bleiben. Das hat ja René auch, meine ich, vorgelesen, dass ein Zuschauer geschrieben hat, das hätte die Mannschaft komplett verunsichert. Also meinst du, Kees van Wonderen hätte das thematisieren sollen in der Mannschaft, dass er diesen Gedanken hat? Oder glaubst du, es war schon okay, das so zu machen, wie man es jetzt gemacht hat?
Oh. Die Geschichte war ja auf dem Markt. Sie war ja schon publiziert. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich ihn da jetzt falsch verstanden habe, aber wenn ich es richtig aufgefasst habe, dann hat er ja dann die Mannschaft erst darüber
informiert. So habe ich es auch verstanden.
Informiert. So. Und ich finde, dann sollte er schon mit ihr darüber sprechen, weil dann wollen die Jungs natürlich auch
wissen, klar.
Sagen wir, Trainer, was war denn da los? So, also das halte ich dann schon für angebracht.
Und meinst du, er hätte es vielleicht im Dezember aber schon tun sollen, als er den Gedanken hatte?
Schwierig zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob Also ein Barkok und ein Gantenbein, oder wie sie alle heißen, wir können alle elf nennen, oder wie viele da zum Einsatz kamen. Ich glaube nicht, dass die am Sonntag in Darmstadt aufgelaufen sind mit dem Gedanken im Hinterstübchen, mein Gott, unser Trainer hat im Dezember hat er mal die Nase voll gehabt und wollte zurücktreten. Also ich weigere mich eigentlich immer, solche Zusammenhänge herzustellen, um dann irgendwelche Rechtfertigungen, um irgendwelche Alibis zu finden und zu sagen, ja, hier, der Trainer hat ja und die Mannschaft ist verunsichert. Also die Karten sind mittlerweile völlig neu gemischt. Schalke hat ja auch kurioserweise nach diesem Rücktrittsangebot sah es ja gut aus. Ja. Es waren ja gute Wochen, die nach dem Lautern-Spiel kamen. Und die Situation ist ja jetzt auch wieder eine völlig andere. Du musst natürlich aufpassen, dass du nicht jetzt in dieselbe wieder reinrutscht. Also ich weiß nicht, ob die Mannschaft dadurch verunsichert ist. Als Spieler machst du dir natürlich Gedanken. Aber dass du das dann mit in so ein Spiel nimmst, weiß ich nicht. Will ich eigentlich, nee. Also dann, ich finde, so professionell müssten die dann sein, um das abzuschütteln. Die können in der Kabine drüber sprechen, machen sie vielleicht auch. Die können zu Hause von mir aus drüber sprechen. Aber das ist nicht der Grund, warum sie in Darmstadt nach 5 Minuten 2-0 zurücklegen und sich dann im Mittelfeld die Bälle nur noch zuschieben. Das kann mir keiner erklären. Also da würde ich Kees van Wonderen aus der Verlosung rausnehmen, was das Spiel selbst betrifft, natürlich nicht. Ja. Und ich finde, da hat er als Trainer auch eine Verantwortung für.
Definitiv. Lass uns das so weit zu machen, also zumindest das Spiel selbst, aber irgendwie halt die Probleme, die jetzt aus dem Spiel raus entstanden sind. Es wurde ja vorher bekannt, dass Ilzer Masch sich verletzt hat, wahrscheinlich die ganze restliche Saison ausfallen wird und dann der eingewechselte Tchibara, der dann ja auch unschön gelandet ist, wo ja auch ungewöhnlich für einen Fußballverein relativ schnell gesagt wurde, es ist eine schwere Verletzung im Knie, wo sich ja eigentlich jeder schon denken konnte, okay, das wird keine Lappalie sein, weil normalerweise ist so mein Gefühl oder meine Wahrnehmung, halten sich Vereine bei sowas eher immer zurück. Und der Post kam erstaunlich schnell, von wegen, das ist eine schwere Knieverletzung, das hat sich ja auch im Endeffekt bewahrheitet, dass es ein Kreuzbandriss ist und natürlich logischerweise die Saison dementsprechend dann auch für ihn gelaufen ist. Glaubst du, Schalke könnte jetzt so ein, gerade in der Offensive, Personalproblem kriegen? Gerade, also Karaman hat zwar wieder trainiert, aber Siller fehlt ja aktuell noch. Jetzt sind wieder zwei dazugekommen im offensiven Bereich. Oder meinst du, der Kader steckt das weg, weil er diese gewisse, zumindest personaltechnisch gesehen, ich rede jetzt nicht von Leistung, sondern nur von Namen, die Breite hat?
Ja, mit Tchibara ganz kurz nochmal, ist natürlich dramatisch, fürchterlich, tut mir total leid für den Jungen, hat gerade erst seinen Profivertrag unterschrieben, hat gegen Karlsruhe sein Profidebüt gegeben und war ja auf dem Sprung und wurde ja extra auch mit nach Darmstadt genommen, hat nicht bei den U19 gespielt. Das wichtige Spiel gegen die Bayern, ganz starke Leistung übrigens von Schalke, ich habe es gesehen, richtig gut gespielt, muss ich wirklich sagen, auch ohne Tchibara und Bulut, der da ja eigentlich auch noch spielen dürfte. Was heißt, sie werden es auffangen müssen. Es ist ja jetzt alternativlos. Amash wird wahrscheinlich bis zum Saisonende ausfallen, wie es heißt. Tchibara garantiert. Und wenn wir jetzt mal uns auf die konzentrieren, die noch da sind, dann finde ich schon, solltest du da auch was Vernünftiges zustande bringen. Söller wird, nach allem, was ich gehört habe, jetzt gegen Münster auch noch nicht wieder dabei sein. Du könntest jetzt, ich spiele mal jetzt so ein bisschen rum, ich meine, Bar kann vorne spielen drin, ja. Karaman könnte auch vorne spielen, dahinter vielleicht Younes. Für links hast du eigentlich genug Leute, du hättest Anfi Adjei für links, der mir aber in Darmstadt nach seiner Einwechslung auch
nicht gefallen
überhaupt hat. Nicht gefallen hat. Also der schien mir irgendwie ich sag's mal, wie ich es empfunden habe, der schien irgendwie völlig desorientiert zu sein. Also du hast Leute, hast du schon noch genug. Es liegt jetzt am Trainer, da irgendwo aus diesem Puzzle was Vernünftiges.
Tobi Mohr, der ja auch wahrscheinlich wiederkommen könnte.
Ja, der hat aber jetzt im Training auch noch gefehlt. Also da wäre ich mir mit Freitag auch noch nicht, auch noch nicht ganz so sicher, aber ich kann es jetzt, wir haben jetzt gerade Mittwochmorgen, da kann ich das jetzt auch noch nicht beschwören. Also Personal hast du schon noch genug, aber natürlich fehlt dir Qualität, aber die fehlt im Saisonverlauf, fehlt die anderen Vereinen auch, weil dass sich Leute verletzen, ist völlig klar. Jetzt kommt es natürlich gerade knüppeldick für Schalke, das wollen wir nicht wegdiskutieren, aber du hast immer von einem großen Kader gesprochen, den hast du auch und jetzt musst du eben auch mit dieser Situation leben und ich finde für... Ich sage jetzt mal ein bisschen überheblich, ist gar nicht so gemeint, aber ich finde für die Tabellenregion in der zweiten Liga, wo sie stehen, da müsste das eigentlich jetzt auch noch reichen.
Ja. Ich habe gestern, ich weiß gar nicht unter welchem Beitrag, von Schalke einen Kommentar gesehen, den fand ich irgendwie spannend, den würde ich gerne vortragen. Ich habe ihn nicht mehr wortwörtlich, aber es wurde der Teamarzt, Ingelfinger kritisiert dafür, dass er ja jetzt schon quasi zwei Spieler durch den Medizincheck gewunken hätte, die ja nicht wirklich richtig fit waren. Ich glaube, die Rede war einmal von Højlund und von, bin mir gerade gar nicht sicher, wer der zweite war. Ich glaube, von Barkok. Ich weiß es nicht zu 100%, wer der zweite Name war. Fand ich irgendwie spannend, wenn ich ehrlich bin, weil ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, wie René es auch gesagt hat vor dem Darmstadt-Spiel, dass Schalke übertrieben viele Verletzte gehabt hätte. Gut, jetzt sind einige dazugekommen, beziehungsweise zwei, wenn man jetzt fairerweise ist. Aber dem Teamarzt daraus einen Strick zu drehen, fand ich dann doch irgendwo spannend, wenn ich ehrlich bin.
Ja, vor allem muss man damit auch vorsichtig sein. Also das ist ja auch eine Geschichte. Natürlich liegt die Vermutung nahe. Natürlich ist die erste Frage, die du dann stellst, warum sind die dauernd verletzt? So, Højlund ist ja wohl, da gibt es ja wohl auch immer noch irgendwelche Wachstumsgeschichten, dass sich das alles irgendwie einrenken muss. Ich bin jetzt kein Mediziner, ich quassel jetzt wahrscheinlich völlig dummes Zeug, aber so sagt Schalke das zumindest. Ich weiß nicht, ob du das vorher erkennen kannst oder ob du den vielleicht auch nur gekriegt hast, weil andere Vereine vielleicht gesagt haben, nee, da lassen wir lieber die Finger von. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du brauchst um sowas dann wirklich ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren, brauchst du natürlich auch irgendwas Belastbares. Ja. So, und da diese Gerüchte, diese Vermutungen, die gibt es ja immer dann bei Spielern, die oft und viel verletzt sind. Mein Gott, lass mich mal ganz weit zurückdrehen. Uwe Leifeld, Schalke hat Uwe Leifeld damals verpflichtet. Da hat der, wenn ich mich recht entsinne, der Schalke-Mannschaftsarzt Dr. Langhorst hat den, glaube ich, mehrmals untersucht und festgestellt, nee, können wir nicht. Dann sind die so lange durchs Ruhrgebiet gefahren, bis sie einen Arzt gefunden haben, der ihn dann für sporttauglich oder für profitauglich erklärt hat. Also sowas ist natürlich immer mit ein bisschen Risiko behaftet. Aber ich finde, jetzt wirklich zu sagen, da ist bei der sportärztlichen Untersuchung, ist da geschlampt worden oder sind Fehler gemacht worden. Um das wirklich zu behaupten, da brauchst du irgendwas Belastbares. Ja. Spekulieren kann natürlich jeder, wie er will. Aber es war ja tatsächlich in der Hinrunde so, dass sie ja ziemlich unfallfrei durch die ganze Saison gekommen sind. Und was jetzt mit Shibara passiert ist.
Dafür kann kein Teamarzt der Welt was.
Das kann anderen Spielern auch passieren. Ich hoffe nicht, dass Shibara jetzt grundsätzlich das Problem hat oder bekommt, dass Norbert Elgert ja bei Asan Ouedraogo angesprochen hat.
Ja.
Ouedraogo ist ja in Leipzig relativ viel verletzt und Norbert Elgert, das fand ich hochinteressant, hat sich ja jetzt vor ein paar Wochen dann mal zu dem Thema auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, naja, ich hab schon immer die Befürchtung gehabt, dass sein Körper für Profifußball noch nicht so weit ist und vielleicht hätte ich da mehr intervenieren müssen und hätte darauf achten müssen, dass er noch nicht so früh den Sprung damals zu den Schalker Profis macht. Aber jetzt ist ein Kreuzbandriss bei Shibara, das ist jetzt auch eine andere Geschichte als die Verletzung, die Ouedraogo hat. Müssen wir alles jetzt mal abwarten. Grundsätzlich ist aber der Sprung Jugend, Profis.
Das ist riesig.
Der ist enorm. So, ja. Und gerade deshalb ist das jetzt bei Chibara so schade, dass ihn das jetzt so richtig fett erwischt. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das mit der ganzen Behandlung, dass das mit der Genesung jetzt schnell wird es nicht gehen, aber dass das zumindest im planbaren Bereich passiert.
Und auch ohne Komplikationen am besten.
Ohne Komplikationen und dass er danach auch wieder richtig auf die Beine kommt.
Ja. Lass uns doch den Aspekt, den wir beide wahrscheinlich nicht so ganz auf dem Schirm hatten, den René vorgetragen hat, mal bequatschen, nämlich die Personalie Oliver Runert. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte sie, bis René das gerade vorgetragen hat, nicht wirklich bedacht, aber natürlich kann das ein Thema sein, nach der Wahl, wo das BSW ja nicht in den Bundestag gekommen ist. Das reicht dann auch an Politik, glaube ich, an der Stelle, weil wir reden ja hier über Schalke. Gott sei Dank,
ich dachte, wir begeben uns jetzt aufs politische Parkett.
Nein. Wir reden hier ja immer noch über Schalke und über Sport. Und aber so viel zur Faktengrundlage dazu. Und natürlich wäre Oliver Runert jetzt eine Personalie, die ja, auch wenn er wahrscheinlich weiterhin irgendwo im Hintergrund natürlich in der Politik wahrscheinlich aktiv sein wird, das war er ja vorher auch schon, aber ja nicht mehr hauptamtlich im Bundestag sitzen wird, wäre das natürlich eine Personalie, wo man sagen könnte, die wäre für diesen Sportvorstand, der ja immer noch kommen soll, natürlich wieder eine Option. Oder was meinst du?
Der Name schwirrte schon immer durch den Schalker Orbit, als er auch noch bei Union Berlin war, als noch gar nicht feststand, dass er da aufhören und fürs BSW kandidieren würde. Und wahrscheinlich schwirrt der Name auch jetzt wieder durch Schalke rum. Alleine wir sorgen jetzt schon wieder dafür, dass über ihn gesprochen wird. Es kann schon sein, dass das ein Thema ist. Ich muss aber gestehen, ich habe natürlich gedacht, als ich jetzt gehört habe, dass das BSW nicht in den Bundestag gekommen ist, habe ich natürlich gedacht, Mensch, was macht denn der Runert jetzt eigentlich? Wie geht es denn mit dem weiter? Aber ich habe jetzt keine belastbaren Informationen, ob er jetzt auf Schalke wieder ein Thema wird. Das hat ja jetzt wohl auch größtenteils so eine Agentur übernommen, die da sucht. Und ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die suchen, ob die jetzt jemanden mit Schalker Stahlgeruch suchen oder ob die völlig, völlig unabhängig von Schalke suchen. Also da warten wir jetzt einfach erstmal ab. Ich weiß auch gar nicht, ob Runert das selber wollte. Ich kenne jetzt seine Zukunftspläne überhaupt nicht. Und ich muss auch gestehen, mir liegt jetzt im Moment immer noch die aktuelle Saison. Die liegt mir jetzt immer noch so ein bisschen schwerer im Magen als das, was da alles demnächst noch kommt.
Definitiv. Lass uns trotzdem in der Region noch mal einmal bleiben, weil ich finde, wir können ja mal einen, wenn sich das bewahrheiten sollte, was ich für relativ unwahrscheinlich halte, aber das Gerücht kam ja zumindest auf, dass Schalke wohl angeblich Kontakt zu einem verlorenen Sohn in Anführungsstrichen aufgenommen haben soll. Die Rede ist natürlich von Timo Becker, dessen Vertrag bei Holstein Kiel ausläuft. Und ich glaube, der zumindest für die Schalker Fanseele ein schöner Rückkehrer wäre, wobei man ja auch immer sagen muss, wie viele Spieler, die danach nochmal wieder zu Schalke zurückgekommen sind, haben jetzt nicht gerade mit Hurra-Leistung geglänzt, wenn ich so an einige Kandidaten zurückdenke. Aber hast du irgendwas? Also ich wäre wahrscheinlich für die Fanseele schön, deswegen habe ich gedacht, ich nehme es jetzt auch mal auf, damit wir nicht nur irgendwie negative Themen haben. Aber wahrscheinlich auch was, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann eine zeitnahe Entscheidung kommt, sondern er wird ja auch erstmal gucken, was jetzt mit Holstein Kiel in der Bundesliga passiert, oder?
Ja, da gehe ich von aus, wenn du auf die Rückholaktionen anspricht, das muss ja auch keine Gesetzmäßigkeit sein. Es kann ja genauso gut sein, dass es auch mal funktioniert. Ich vermute, du spielst an auf die Saison 2021, als Huntelaar und Kolasinac zurückkamen.
Zum Beispiel.
Da würde ich jetzt aber mal sagen, das war eine andere Ausgangssituation. Ich glaube, ich kann das jetzt mal in so deutlichen Worten sagen, ich glaube, die Truppe damals, die war so im Arsch, da hättest du holen können.
Das ist richtig.
Wen du wolltest, da hätte nichts mehr funktioniert. Ja, es gibt offenbar die Idee, es gibt offenbar auch schon erste Gespräche. Aber das heißt, glaube ich, noch nicht, dass die Sache schon unheimlich konkret ist. Wie gesagt, du sagst es völlig zu Recht. Natürlich wird Timo Becker auch erstmal abwarten, wer sich da sonst noch alles meldet, was mit Kiel passiert. Also da sind noch zu viele, sage ich mal, Unwägbarkeiten, als dass man das jetzt schon konkret einordnen könnte. Was die Personalie selbst betrifft, Gut für viele Fanseelen, weil er ist natürlich super beliebt.
Ja.
Ich weiß noch, als Schalke 2022 aufgestiegen ist und da war Becker, glaube ich, an Hansa Rostock ausgeliehen.
Ja.
Und als der Aufstieg danach im St. Pauli-Spiel feststand, da sah ich unten in den Katakomben, sah ich einen sportlich aussehenden jungen Mann mit einem Kasten Bier da rumlaufen. Und ich habe gedacht, ist das nicht der Becker? Aber das kann doch gar nicht sein. Der spielt doch in Rostock. Was macht er denn hier? Aber es war tatsächlich Timo Becker, der mit den Jungs gefeiert hat. Also der ist ja immer noch mittendrin auf Schalke, stand ja auch in der Fankurve, ist, glaube ich, als auch ein Gesicht der Genossenschaft, hat auch für die Genossenschaft Werbung gemacht. Also das zum Thema Seele, ganz toll. Was seine sportlichen Qualitäten angeht, ob er jetzt Schalke weiterhelfen könnte, ich muss zugeben, ich habe ihn unterschätzt. Als er damals auf Schalke gespielt hat, habe ich immer gedacht, so richtig weiterbringt er dich nicht. Aber da muss ich ganz ehrlich Abbitte leisten. Er hat dann in Kiel hat er super, super gespielt, hat, glaube ich, gerade in der letzten Saison hat er eine Riesensaison gehabt, ist da zum Kapitän auch geworden, absoluter Führungsspieler. Also ziehe ich den Hut vor und er wäre natürlich als vielseitig einsetzbarer Verteidiger, er kann ja, glaube ich, rechts spielen, er kann in der zentralen Innenverteidigung spielen, würde er natürlich dann in Positionen reinkommen, auf denen auf Schalke in der nächsten Saison möglicherweise dann irgendwo auch Bedarf ist, weil du weißt nicht, was mit Taylan Bulut passiert. Da bin ich nicht besonders optimistisch, dass er auf Schalke bleibt.
Ich glaube auch, wenn die passenden Angebote kommen, wird er das nicht tun.
Und dann kommt zwar Henning Matriciani kommt zurück.
Ja.
Steve Nut kommt möglicherweise auch dann schon wieder zurück. Aber da wäre so ein Timo Becker natürlich dann schon ein gestandener.
Man weiß auch nicht, was mit Kaminski passiert nach der Saison.
Richtig. So, und aber wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt im Grunde alles noch zu früh.
Ja.
Das hängt, glaube ich, jetzt noch an zu vielen Faktoren, die man im Moment noch nicht berechnen kann oder noch nicht vorhersagen kann. Aber wäre auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, Rückholaktionen gehen sowieso immer schief. Kann ja auch sein, dass es mal klappt. Es kann auch was schief gehen mit Leuten, die du neu holst.
Also insofern, ja, definitiv.
Jede Verpflichtung, jede Spielerverpflichtung ist irgendwo eine Spekulation.
Ja.
Ganz egal, ob die jung sind, ob die alt sind, ob die aus Kiel kommen, ob die ganz egal, wo die herkommen, ob die schon mal hier gespielt haben. Also letztlich muss das die sportliche Leitung entscheiden. Sie müssen abwägen, was sie nicht tun sollten und auch nicht tun werden. Sie sollten ihn jetzt nicht nur holen, weil sie sagen, dann sind die Fans happy, wenn wir dann Timo Becker zurückholen. Aber das, glaube ich, das würden sie auch nicht nur aus dem Grund machen.
Wo du gerade Steve Nut angesprochen hast, ist mir gerade eingefallen, ich bin, als ich das letzte Mal hier saß, in ein Fettnäpfchen getreten, weil ich gesagt habe, mich wundert, warum Steve Nut in der U23 nicht spielt, bis mir eingefallen ist, er darf ja gar nicht dort spielen, weil er die Lizenz, also die Berechtigung dafür ja gar nicht hatte. Das hatte dankenswerterweise jemand in die Kommentare geschrieben, dann ist es mir auch wieder eingefallen, dass dem ja so ist. Lass uns doch, bevor wir auf Münster gucken, da ich so ein bisschen noch irgendwie versuchen will, was anderes reinzukriegen, dass wir hier nicht nur diese negative Stimmung draufkriegen. Ich hatte dich eingangs gefragt, ob du was dazu erzählen kannst, und du meintest, du warst zumindest mal auf einem. Am 15.03. finden in der Felddienst Arena der Mitgliederkongress statt. Du hast gesagt, du hast dir mal so einen Jugendkongress angeguckt. Da geht es ja nicht um die sportlichen Sachen, sondern eher so um Vereinsangelegenheiten außerhalb dieser ganzen sportlichen Geschichte. Wie hast du das damals wahrgenommen, als du da dich mal quasi hinbegeben hast?
Du hast gerade gesagt, wir reden nur negativ. Die Situation ist ja
definitiv.
Aber ich habe was Positives, weil du es gerade selber erwähnt hast. Die U23 ist auf einem guten Weg, den Klassenerhalt in der Regionalliga vielleicht doch noch zu schaffen. Die, glaube ich, sind mittlerweile in der Rückrunde ungeschlagen, haben jetzt gewonnen gegen Köln, also da sieht es jetzt wieder
besser aus.
Schon wieder deutlich besser aus als noch in der Winterpause selbst. Im Übrigen haben wir ja auch noch Ibrahima Cissé, der trainiert da immer noch brav mit.
Ich weiß.
Ich habe ihn neulich noch gesehen, aber bei den Spielen sitzt er dann auch noch nicht mal auf der Bank.
Ja.
Also das ist auch ein, da haben wir auch einen Kandidaten, der hat also auch einen Downfall hingelegt, der
seinesgleichen sucht.
Der fast seinesgleichen sucht. Mitgliederkongress, ja, 15. März ist es wieder soweit. Beim ersten oder bei den ersten Mitgliederkongressen war, warum auch immer, keine Presse zugelassen. Finde ich eigentlich schade, weil das sind eigentlich so Veranstaltungen, da siehst du dann mal auch so richtig, dass wie erwachsen Schalke sein kann. Ich war einmal bei einem Jugendkongress dabei und da ist das wirklich, wirklich erstaunlich, wie ernsthaft und wie seriös sich junge Leute mit ihrem Verein auseinandersetzen, um welche Themen es dann da auch geht. Da geht es also nicht dann um die Niederlage oder um den Sieg am Tag davor, da geht es auch nicht darum, ob der Trainer der richtige ist oder welche Spieler man holen oder rausschmeißen sollte, sondern da geht es dann, das ist fast schon, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, fast schon eine politische Veranstaltung, also zumindest eine vereinspolitische Veranstaltung. Ja. Da geht es dann um Themen wie Nachhaltigkeit oder grundsätzlich die Kommunikation im Verein, ich glaube, diese Idee, dass es mehr Fahrradstellplätze gibt rund um die Arena, die ist auch auf einem Mitglieder- oder auf dem Jugendkongress entstanden. Also das ist bemerkenswert, oder ich habe das zumindest so wahrgenommen, dass das sehr bemerkenswert ist, wie da diskutiert wird und wie man sich damit mit dem Verein nicht nur auseinandersetzt, sondern wirklich auch versucht, etwas zu bewegen. Dieses Format ist ja noch relativ neu. Das gab es, glaube ich, erst mal 2023 und scheint sich aber jetzt zu etablieren. Und denke ich mal, ist aus der Sicht sicherlich einer der positiven Entwicklung im Verein. Ist jetzt keine spannende Geschichte. Also du darfst da nicht hingehen und erwarten, dass da in der Veltins Arena, dass da 60.000 Leute sind und da gibt's ein großes Spektakel, sondern das ist sehr gut organisiert. Da gibt's dann verschiedene Gesprächsrunden, Arbeitskreise oder wie auch immer. Also das ist schon, ja, also wer da hingeht, der will wirklich, dem liegt der Verein, glaube ich, auch besonders am Herzen. Wir reden ja immer viel über die Fankurve, über Ultras und wie auch immer, alles gut. Und die sind natürlich auch mit totalem Engagement dabei. Aber da ist dann so ein bisschen so eine andere Klientel, glaube ich. Das ist einfach auch mal hochinteressant, sich das mal anzugucken. Und es werden ja tatsächlich auch von den Vorschlägen oder Initiativen, die dann da gemacht werden, werden ja tatsächlich dann auch ein paar in die Tat umgesetzt. Ticketbörse, glaube ich, solche Geschichten. Ticketbörse, ja. Oder Mitfahrbörse. Ich glaube, all diese Geschichten, die man dann irgendwann gar nicht mehr als besonders wahrnimmt, weil man glaubt, naja, ist halt so, gibt es. Die haben, glaube ich, da ihren Ursprung auf diesen Kongressen. Und dieses Jahr ist es wohl so, dass der Jugendkongress in den Mitgliederkongress integriert ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich wollte auch gerade gar nicht sagen, dass wir nur negativ reden, weil wir die ganzen positiven Dinge
so deprimiert sind.
Nein, weil wir die ganzen negativen Dinge, positiven Dinge beiseite schieben, sondern du hast natürlich recht, rein sportlich betrachtet gibt es halt nach dieser Leistung vom Wochenende, wenn man das überhaupt Leistung nennen kann oder Nichtleistung, wie auch immer, gibt es halt nicht viel, was man Positives ziehen kann. Aber dadurch, dass wir ja auch gerne mal irgendwie versuchen irgendwie immer irgendwo was Positives zu suchen, habe ich gedacht, kann man sowas ja dann mal einstreuen, abseits des Sportlichen, was ja dann irgendwo doch schöne Sachen sind. Lass uns aber wieder zum Sportlichen zurückkommen. Übrigens, du hast ja auch die U19 schon erwähnt, das war ja auch ein sehr positives Ergebnis gegen die Bayern, wenn du jetzt schon die U23 auch erwähnst, darf man das ja auch mal loben, die U19, sehr, sehr guter Auftritt gegen die Bayern. Aber wir kommen mal zurück zu den Profis und dem Spiel am Freitag gegen Preußen Münster. Das Hinspiel war das erste Spiel nach Karel Geraerts, das erste Spiel mit Jakob Fümpel, und es war ein ziemlich schleppendes Spiel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war Schalke irgendwie 2-1 gewonnen hat.
Ja, ich glaube, Münster weiß bis heute noch nicht, warum sie das Spiel verloren haben. Haben ja, glaube ich, 1-0 geführt und dann zwei Tore durch Süller, wo er
irgendwie sein
Talent bewiesen hat, aus Chancen, die überhaupt keine sind, Tore zu machen, was ich für eine, für eine großartige Qualität halte.
Ja,
ja, so ist das halt. Also ich glaube, Münster wird, die werden schon noch eine Rechnung mit Schalke aufhaben. Und ich bin wirklich mal sehr gespannt auf dieses Spiel. Münster hatte auch jetzt so eine kleine Durststrecke, haben aber jetzt am Wochenende gewonnen, ein Spiel, das sie auch gewinnen mussten, gegen Regensburg. Oder?
Ja, gegen Regensburg.
Und naja, die wittern natürlich jetzt die ganz große Chance, dass sie es wirklich schaffen, was ja für die ein Riesenerfolg wäre, tatsächlich nach dem Aufstieg auch in der zweiten Liga zu bleiben, weil sie die berechtigte Perspektive haben, dass sie am Schluss zwei, wenn nicht sogar gar drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Und ich vermute mal, die werden nicht nur nach Schalke kommen, um hier schöne Fotos von der Arena zu schießen, sondern die werden versuchen, hier ihre Chance zu nutzen.
Dürfte auch abseits des Rasens, glaube ich, eine ziemlich spannende Geschichte sein. Kann mir durchaus vorstellen, die Distanz Münster-Gelsenkirchen ist jetzt nicht sonderlich weit. Kann mir auch vorstellen, dass da fantechnisch einiges mitkommen wird. Dass dementsprechend auch eine nette Atmosphäre für beide Teams werden dürfte, beziehungsweise eine hitzige Atmosphäre für beide Teams, die dann Schalke auch annehmen muss. Also zu Hause ja grundsätzlich eigentlich immer meistens zumindest gute Stimmung, wenn man jetzt, es sei denn, man präsentiert sich ganz unterirdisch. Aber das wird, glaube ich, auch eine hitzige Geschichte abseits der Ränge und das muss Schalke auch versuchen, auf den Platz zu übertragen.
Ja, absolut. Man muss sich, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen in die Münsteraner Seele reinversetzt, das Spiel Schalke gegen Münster auf Profi-Ebene, dieses Duell, das gab es von dieser Saison abgesehen, das gab es zuletzt, muss es das irgendwann mal Anfang der 90er Jahre gegeben haben. Da spielten beide Mannschaften in der zweiten Liga und danach haben sich ja die Wege völlig unterschiedlich entwickelt. Schalke ist dann 91 aufgestiegen. Für Münster ging es, ich weiß jetzt gar nicht, wie tief es für die ging, aber mindestens runter bis in die vierte Liga. Ja. Und in den vergangenen Jahren hat es dieses Spiel dann immer nur gegeben gegen die zweite Schalker Mannschaft in der Regionalliga. Und dann jetzt haben sich beide Vereine eben wieder so weit angenähert. Schalke runter in die zweite Liga, Münster erst hoch in die dritte Liga, dann hoch in die zweite Liga. Und jetzt sind sie zumindest ligentechnisch wieder auf Augenhöhe. Und für die ist das natürlich schon auch eine besondere Genugtuung. Ja. Jetzt wieder gegen die großen Schalker in Anführungsstrichen anzutreten. Das ist für die auch ein besonderes Erlebnis für Preußen-Münster, denke ich. Und man darf die auch sportlich nicht unterschätzen. Ich habe vorhin noch mal geguckt, die haben, glaube ich, immerhin 10 Auswärtspunkte geholt. Das ist jetzt nicht allzu viel, aber Schalke hat auch nur 13 und ein Auswärtsspiel mehr. Also das ist nicht so, jetzt komme ich wieder auf Rüdiger Bramczyk im Legendentalk, der natürlich dann aus seinem alten Schalke-Anspruchsdenken, und ich denke eigentlich auch noch so, aber ich darf es eigentlich nicht sagen, deswegen zitiere ich jetzt Rüdiger Bramczyk, der sitzt dann da und sagt, hör mal, wir reden jetzt hier über Preußen-Münster und sorgen uns darum, dass wir gegen die nicht gewinnen. Normalerweise musst du die hier aus der Arena jagen, da darf es überhaupt keine Diskussion geben, die müssen mindestens 3-4 Stück kriegen.
Ja.
So, ich habe jetzt Rüdiger Bramczyk zitiert, weil der natürlich die Zeiten, von denen ich gerade sprach, kennt und aus seiner Sicht sagt, ja, wer ist denn bitte schön Preußen-Münster? Aber wir müssen uns jetzt auch den Realitäten stellen. Du bist jetzt da, wo du bist, es nutzt nichts jetzt zu sagen, ja, aber wir haben doch jahrelang, waren wir doch drei Klassen oder wie viel immer über denen. Du bist jetzt mit denen in einer Liga und du bist nicht nur regionaler Nachbar, sondern du bist fast auch Tabellennachbar und musst aufpassen, dass du nicht irgendwann dann jetzt sogar mal unter denen stehst. Also insofern ist das schon eine ganz spannende und brisante Geschichte am Freitag.
Definitiv. Ich glaube, der Frank war es gestern Abend, der gesagt hat, also Schalke muss auch aufpassen, dass sie nicht wie in Wiesbaden quasi nachimitieren, die ja in der Hinrunde oder nach 23 Spieltagen vergangene Saison bei 27 Punkten standen und 13. waren und danach nur noch 5 Punkte geholt haben und in der Relegation gelandet sind. Deswegen sollte Schalke tunlichst vieles dafür tun, am Freitag 3 Punkte mitzunehmen, um halt auch, aber auch abgesehen von diesem Wiesbaden-Beispiel, auch einfach mal wieder ein bisschen mehr die Stimmung in das Positive zu lenken, weil wir haben beide ja gesagt, aktuell ist es irgendwie noch so neutral, aber wenn das, glaube ich, Freitag schief geht, wird das ganz steil wieder nach unten gehen und ich glaube, mit einem Sieg würde man zumindest mal wieder ein bisschen den Berg an Positivität anhäufen.
Der Frank hat immer so Abstiegsfantasie. ich weiß nicht. Klar, wie in Wiesbaden alles gut, aber ich fühle mich so ein bisschen an die vergangene Saison erinnert, da hatten wir ein ähnliches Szenario. Mhm. Da ist Schalke auch mit 7 Punkten aus der Hinrunde rausgekommen, in die Winterpause rein, Stimmung war gut, auf jeden Fall deutlich besser. Dann gab es da auch ein super Trainingslager in Portugal, wo sie alle von geschwärmt haben. Dann gab es erstmal wieder, dann ging es erstmal wieder runter.
Ja.
Haben sie, glaube ich, auswärts 3 oder 4 Mal aber richtig auf die Mütze bekommen. Da stand Karl Geratz auch schon, da auch schon gewackelt. Dann haben sie aber in den Heimspielen, zum Beispiel zu Hause gegen Braunschweig, haben sie dann aber die Punkte, die sie holen mussten, die haben sie dann aber auch geholt.
Ja.
Und am drittletzten Spieltag, glaube ich, wurde dann ja in Hamburg gegen Osnabrück, da mussten sie ja ausweichen, wurde ja der Klassenerhalt dann fix gemacht. Ich hoffe mal nicht, dass es diese Saison wieder so lange dauert, aber ich bin nach wie vor zumindest in der Hinsicht zuversichtlich, dass sie da ganz unten nicht reinrutschen, weil dazu muss auch eine Schalker Mannschaft auch ohne Karaman und notfalls auch ohne Süller in der Lage sein. Ja. Also das kann mir keiner erzählen. Und wenn sie wirklich dann noch reinrutschen, dann kriegen sie von mir aber auch kein Mitleid mehr, weil dann haben sie es auch wirklich nicht anders verdient.
Da bin ich vollkommen bei dir. Das unterschreibe ich so. Generell echt auffällig, wie viele Parallelen zwischen der vergangenen und dieser Saison dann irgendwie doch auch liegen, weil es war ja diese Saison echt sehr ähnlich. Gut in die Winterpause gekommen, gutes Gefühl in der Winterpause gehabt. Trainingslager in der Türkei gab, wo man jetzt eigentlich auch nicht wirklich was Negatives von gehört hat und danach ging es erstmal wieder schön in die andere Richtung. Das wird echt ein schwieriges Spiel, glaube ich, trotzdem gegen Preußen Münster, weil die werden sich, denke ich mal, ziemlich aufopfern. Die werden wahrscheinlich auch versuchen, relativ defensiv erstmal zu stehen. Und da musst du dann halt auch erstmal, je nachdem, mit wem du dann da spielst oder nicht spielst, wer dann bis dahin fit ist oder nicht fit ist, dann natürlich auch erstmal Lösungen finden.
Ja, du natürlich wird's ein schwieriges Spiel. Natürlich werden die alles raushauen, die Münsteraner, ist doch ganz klar. Du spielst hier, die spielen ja jetzt auch nicht jede Woche vor 60.000 in der proppevollen Arena. Ich hoffe im Übrigen, dass jeder, das können wir an dieser Stelle schon mal sagen, dass es jeder pünktlich ins Stadion schafft, weil die Bogestra hat für Freitag einen Streik angekündigt und es sieht wohl so aus, als wenn zumindest die Anreise mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln nicht möglich ist am Freitag. Also da muss man man entweder individuell reagieren oder Schalke wird auch noch Angebote machen, wie man den Fans dann ermöglicht, ins Stadion zu kommen. Das ähnliche Szenario hatten wir übrigens, jetzt sage ich mal was Positives, hatten wir übrigens, glaube ich, in der vergangenen Saison vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli.
Ja.
Ja. Da fuhren auch keine Busse und Bahnen, das war auch ein Freitagabend und das hat Schalke dann gewonnen und ich glaube sogar, es war das beste Saisonspiel.
Ja.
Auf jeden Fall das beste Spiel unter Karel Geratz, da wurde er noch gelobt, dass er den großen St. Pauli-Coach Fabian Hürzler ausgecoacht hätte.
Ja.
So viel zu dem Thema. Also wir haben beste Voraussetzungen, alleine durch den Bogestra-Streik, um dass sich Geschichte dann am Freitag wiederholt. Wo waren wir gerade? Bei den Abstiegsszenarien von Frank. Ja, okay. Ja gut, ja, natürlich kann alles passieren. Ist doch ist klar, aber ich glaube und hoffe nicht, dass es passiert.
Ja, dem würde ich mich so anschließen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas oder soll ich langsam anfangen, die Musik eintudeln zu lassen?
Worüber wollten wir denn reden? Wir wollten über die Sperren reden, das haben wir getan. Wir wollten über den Mitgliederkongress reden, das haben wir getan.
Doch, eine Sache ist mir noch eingefallen.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Das fand ich interessant, dass das jemand geschrieben hat, als einer meinte, Max Krüger wäre nicht profitauglich. Die Aussage ist mir von René noch hängen geblieben, die er gesagt hat. Wir haben zwar schon theoretisch über ihn gesprochen, aber wir haben über diese Aussage nicht gesprochen.
Ja, fand ich ein bisschen heftig. Sehe ich jetzt nicht so. Also wie alt ist der Max? 18, 19?
Ja, irgendwie
ungefähr,
so.
Ungefähr die Ecke. Also wir sollten einfach auch immer mal ein bisschen schon mal ein bisschen geduldig sein, gerade auch jetzt mit jungen Spielern. Ich denke mal, es gibt keinen Zweifel, dass er im Moment so ein bisschen durchhängt. Er hat sicherlich, als er seine ersten Spiele gemacht hat, hat er sicherlich stärker gespielt. Im Moment läuft es nicht so gut, ist ja dann auch in Darmstadt ist er ja auch nur eingewechselt worden und dann lief es ja nun wahrlich nicht rund für ihn, weil keine gute Vorstellung, schlechte Vorstellung natürlich, aber da würde ich einem jetzt nicht sofort die Profitauglichkeit absprechen, also da sollten wir schon ein bisschen auch jetzt nochmal abwarten. Ich hoffe mal, dass er sich jetzt wieder einigermaßen fängt. Wir sollten nicht immer, wenn ein Spieler gerade mal nicht so gut drauf ist, dann immer, finde ich, solche Grundsatzurteile sprechen. Also stell dir vor, du schmeißt jeden Spieler in jedem Verein, der mal zwei, drei oder von mir aus auch vier schlechte Spiele macht, den schmeißt du sofort raus, weil du sagst, der ist nicht profitauglich. Also da würde ich jetzt, wenn einer drei Jahre nichts gebacken kriegt, okay, dann sage ich auch mal irgendwann, naja, vielleicht sollte man sich da was überlegen, aber da finde ich jetzt den Zeitpunkt, gerade bei Max Krüger, finde ich dann doch noch ein bisschen früh im Moment, überwiegt aber mir einfach immer noch so ein bisschen die Freude, dass es da ein Junge hier aus Gelsenkirchen, der ja wirklich komplett in der knappen Schmiede, glaube ich, gespielt hat, dass der es jetzt erstmal zu den Profis geschafft hat. Und auch ein Rüdiger Abramczyk hat, als er aus der Jugend rauskam, nicht in jedem Spiel, also da wird mir aber jetzt nicht böse sein, das ist einfach so, das ist in der Natur der Sache, hat auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt in allen Spielen, in denen er dabei war. Die saßen auch mal auf der Bank, die sind auch mal nur eingewechselt worden, die sind auch ausgewechselt worden. Das hört sich heute alles immer so toll und so großartig an, ist ja auch völlig klar, es ist ja in Ordnung, aber die hatten auch alle ihre, neben vielen Höhen, die sie Gott sei Dank hatten, hatten sie aber auch immer ihre Tiefen. Und jetzt hoffen wir einfach mal drauf, dass Max seinen Durchgang jetzt irgendwann mal beendet hat und dann auch wieder zu stabilen Mittelfeldleistungen fähig ist, wobei ich Max Krüger jetzt auch nicht mit Rüdiger Abramczyk vergleichen wollte. Ging mir jetzt nur um das Alter, in dem beide dann eben in den Profibereich gewechselt sind.
Ja, definitiv. Ich habe übrigens, mir ist gerade eingefallen, ich darf die Musik noch gar nicht einspielen, weil ich gleich, wenn du mich verlässt, lieber Norbert, noch mit einer Zuschauerin von uns spreche, die mir ein paar Stimmen, also ihre Stimmung aus Darmstadt, aus dem Gästeblock erzählt oder berichtet. Deswegen darf ich die Musik noch gar nicht einspielen, aber ich verabschiede mich dann auf diesem Wege von dir, lieber Norbert.
Ja, dann klinge ich mich jetzt auch aus. Ich stoße nochmal hier an mit unseren Podcast-Tassen von der Hansestadt Hönchen und wir zitieren aus den Kalenderblättern vom Fanclub Schalker Meistermacher aus Wattenscheid, wo ich Anfang des Jahres zu Gast sein durfte, und lese erst nochmal das Kalenderblatt vom Februar vor, wir sind ja noch im Februar, da wird nämlich der große Raoul zitiert: Die Nordkurve ist wie ein Herzschlag, sie gibt uns die Energie.
So. Erstmal
dem haben wir nichts hinzuzufügen, genau. Und dann blicken wir auch schon mal auf den März, weil den haben wir ja auch bald noch. Da wird nämlich dann Ebbe Sand zitiert: Auf Schalke muss man kämpfen, rackern und am besten noch bluten.
Da können sich die Jungs für Freitag ja ein Beispiel dran nehmen.
Dem habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
Nee, ich auch nicht.
Ich verabschiede mich von dir und von den Leuten, die uns zuschauen und zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Glück auf. Hallo, in dem Sinne zum Kurvenbericht dann jetzt. Der Norbert ist ja jetzt weg. Tatsächlich ist auch eine gewisse Zeit vergangen, seit er schon weg ist, aber das ist ja gar nicht so tragisch, denn dafür habe ich jetzt jemand Neuen am Telefon mir zugeschaltet. Hallo und Glück auf, liebe Tine.
Hallo und Glück auf, lieber Tim.
Du warst in Darmstadt, beziehungsweise du warst mal wieder irgendwo bei einem Auswärtsspiel. muss man ja schon eher sagen, ich glaube, die Anzahl an Spielen, die du auswärts nicht gesehen hast, ist wahrscheinlich deutlich geringer als die Anzahl Spiele, die du gesehen hast. Wie hast du es denn, wahrgenommen? Beziehungsweise erstmal, wie bist du nach Darmstadt gekommen, rein von der Anreise her? Hat alles soweit gut geklappt oder schwierig?
Nee, das hat alles soweit gut geklappt. Wir waren zu zweit, weil auswärts Karten in diesem kleinen Stadion ist halt immer auch noch so eine Sache. Deswegen, wir hatten in unserem Teamclub nur zwei Karten. Dann sind wir zu zweit um 8:30 nach Darmstadt gefahren. Und vom Parken her ist es da eigentlich super. Die haben da so ein riesen Parkhaus, wo man dann parken kann. Und von da, also Pendelange hatte geschrieben, man muss einen weiteren Weg dann auf sich nehmen. Es waren jetzt vielleicht, weiß ich nicht, Viertelstunde zu Fuß von da aus. Maximal 20 Minuten, wo man dann durch so ein kleines Waldstück geht und dann steht man auf einmal vor diesem Stadion. Das ist dann irgendwie so ein bisschen witzig. Was nur ein bisschen schrecklich wieder mal war, das war vor 3 Jahren, war ich auch in Darmstadt, wo war da dieses, das war das 5-2 oder so. Mhm. Da war das auch schon der Einlass so katastrophal. Die haben da eigentlich mehrere Türen und machen aber nur 4 davon auf, weil die bösen Schalker sind ja da, die muss man ja dann wahrscheinlich ein bisschen anders kontrollieren. Und deswegen waren wir erst eine halbe Stunde vorm Spiel überhaupt im Block, weil das ewig draußen gedauert hat.
Ja, okay, das ist natürlich etwas doof, das glaube ich dir sofort. Und das Spiel hat ja dann auch eigentlich nicht besser angefangen. Also die Stimmung in der Kurve, könnte ich mir vorstellen, war wahrscheinlich relativ schnell, von etwas enthusiastisch zu irgendwie nicht so gut, oder?
Ja, also nach dem Einzel ging es noch. Und da habe ich noch so aus Spaß gesagt, weil der Kai hatte, wo das öffentliche Training konnte man sich ja bei YouTube angucken unter der Woche. Und da hatte der Kai gesagt, ist immer die Mannschaft, die 1-0 geführt hat, hat am Ende verloren. Und dann habe ich mir gesagt, hier, passt doch, wir gewinnen das Ding. Und dann kam ja 2 Minuten später dieses 2-0. Und auch wie die gespielt haben, die waren ja gefühlt gar nicht auf dem Platz so. Und ich habe dann irgendwann meinen Kumpel angeguckt und habe gesagt, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, das ist so ein bisschen, als wäre hier gerade so ein Regionalligist, der im Pokal gegen Bayern antreten muss und komplett überfordert ist.
Ja, so sah das irgendwie so. Ja, ich verstehe.
So sah das irgendwie so ein bisschen aus. Man hat sofort gemerkt, die haben noch nie zusammengespielt, diese Truppe. Es war natürlich auch, wo dann die Meldungen kamen, wer alles ausfällt, war dann sofort so, oh Gott, wie sollen wir das überhaupt schaffen heute? Ja, da war die Stimmung eher getrübt in der Kurve.
Wie war so vor dem Anpfiff die Stimmung bei den Leuten um dich rum? Weil ja da ja schon bekannt war, wer quasi nicht spielt, wer spielt. Oder waren die Leute da noch eher enthusiastisch oder war da auch schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, würde ich es mal nennen, um dich rum bemerkbar?
Ja, es kam schon ein mulmiges Gefühl auf, vor allem Karaman. Mhm. Da waren dann sehr viele, da stand ich ja noch draußen, bevor dann die Aufstellung kam und dann hat man sich so mit allen möglichen Leuten, die um einen rum waren, unterhalten und dann meint, oh Gott, die unsere Lebensversicherung, wer soll denn da jetzt die Tore schießen? Und dann hat man so geguckt, okay, wer sitzt denn jetzt noch auf der Bank und oh Gott, gucken wir mal, was das wird. Und ich habe noch gedacht, ja gut, wenn Yunus hat ja, glaube ich, gestartet auch, ne?
Ja.
Also. Genau, da war dann und Barkok hat uns eigentlich oder hat mir auch in Köln gut gefallen. Also gut, vielleicht wird das was. Aber sollte ja nichts werden, wie wir alle wissen.
Lass mich raten, wahrscheinlich dann während des Spiels, dann nach den 2 frühen Gegentoren, dauerhaft irgendwie so eine etwas schwierige Stimmung im Block, könnte ich mir vorstellen. Oder
Ja, wir hatten auch so einen Meckerkopf hinter uns, der so schreiend gemeckert hat. Und durchgehend. Also er hat wirklich durchgehend gemeckert über alles und was natürlich immer bei den Gegentoren kommt, ist ja sofort immer Justin Hekeren schuld, wo dann sofort geschrieben wird, nimmt diesen Mann endlich aus dem Tor und da wurde auf jeden und nichts wurde da schreiend eingeprescht, wo ich mich dann irgendwann mal umgedreht habe und gesagt, Junge, sei doch einfach mal ruhig, also auf gut Deutsch gesagt, halt einfach mal das Maul. Weil das macht es ja nicht besser. davon werden die Spieler nicht besser und ein bisschen getrübte Stimmung war bei mir noch, wo ich gesehen habe, wer das Spiel überhaupt geschiffen hat.
Also war vorher schon schlechte Laune in dem Sinne, als du gesehen hast, wer der Schiedsrichter ist?
Das habe ich irgendwann im Laufe des, also so nach 10 Minuten oder so festgestellt. Ich so, oh Gott, das ist der Winter. Das ist der vom Nürnberg-Spiel. Ich so, Gott, nee, das wird heute nichts. Obwohl er ja nicht daran schuld war, dass dass Max Brügger vom Platz geflogen ist. Also er war ja so okay von der Leistung her, würde ich sagen.
Ja, das würde ich so mitgehen. Dementsprechend ja dann wahrscheinlich auch im Laufe des Spiels wenn du es schon sagst, die Stimmung wurde dann eher, war dann schon eher laut, wahrscheinlich dann während, also laut im Sinne von meckernd laut. Wahrscheinlich war es dann Richtung Spielende nicht viel besser, oder? Wie war so das Spielende bzw. der Gang der Mannschaft in die Kurve dann danach?
Ja, also ich fand die Stimmung allgemein, also die Stimmung vom Support her, allgemein auch irgendwann nicht mehr gut. Also es hat eigentlich nur noch, ich war ja im Sitzbereich und die Ultras waren unter uns im Stehbereich und es haben eigentlich nur noch dann der Stehbereich mitgemacht. Und der Sitzbereich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Und viele haben auch mit Abpfiff das Stadion sofort verlassen. Und auch so ein paar Minuten vorher dann auch schon. Aber ich muss sagen, wirklich, das war, die Spieler sind da ja zur Kurve gekommen und haben sehr betröppelt reingeschaut. Natürlich nach diesem Spiel, da kann man ja auch nicht zufrieden mit sich sein. Und es war aber wirklich dann, dass dann von der Kurve kam wieder dieses Auf geht's Schalke, kämpfen und siegen. Und da war jetzt nicht hier, verpisst euch, oder sondern einfach, Leute, wir müssen jetzt irgendwie gemeinsam wieder da rauskommen und es geht nur gemeinsam und Münster, greif mal wieder an.
Apropos Münster ist ein gutes Stichwort eigentlich, weil der Norbert und ich saßen hier und wir haben ein wenig philosophiert, was denn passieren würde, wenn jetzt der Worst Case am Freitag eintritt. Und wir waren uns eigentlich beide einig, dass dann wahrscheinlich die Stimmung eher in eine andere Richtung kippt, die nicht mehr ganz so angenehm ist. Würdest du uns da zustimmen oder meinst du, selbst wenn das gegen Münster nur ein Unentschieden oder weniger werden sollte, wird die Stimmung trotzdem irgendwie auf diesem aktuellen Niveau bleiben?
Also ich glaube, die würde schon kippen im Allgemeinen. Vielleicht ist außer Nordkurve noch nicht so ganz, dass da die aktive Fanszene da noch nicht so ganz die Stimmung kippt, aber so drumherum wird es kippen, weil Münster ist ja, glaube ich, nur noch 5 Punkte von uns weg, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Ja, sind sie.
Na, und wenn die dann gewinnen, dann sind die 2 Punkte an uns dran und dann sind wir wieder komplett im Abstiegskampf und Braunschweig hat Ulm zu Hause.
Ja.
Das ist auch machbar, ne? Also die spielen gegeneinander. Ich weiß, dass ich nicht gegen Regensburg spielen muss, aber wenn du das verlierst, bist du wieder komplett im Abstiegskampf. Dann war das, was im Dezember noch vom Aufstieg geredet hat, da brauchen wir eh nicht mehr, aber dann redet wieder jeder von der dritten Liga.
Aber du glaubst trotzdem, dass also in der Kurve selbst die Stimmung noch nicht kippt, sondern wenn dann eher bei den Leuten drumherum, das ist...
Ja.
Ja, okay.
Ich glaube, die Kurve ist immer noch mal ein bisschen gnädiger, wenn ich das so sagen kann, als dann die Leute drumherum. Also klar, wenn die Ultras, die geben ja auch schon mal dann ihre Meinung ab, wenn es gar nicht läuft, aber solange man dann, also ich fand jetzt auch, das Darmstadt-Spiel war natürlich unter aller Kanone und da war ja gar nichts von Leidenschaft und irgendwas zu sehen, aber man hat ja die letzten Spiele auch gesehen, da ist ja irgendwas und man hat es ja gegen Paderborn, Elversberg und Düsseldorf gesehen. Also die Mannschaft hat ja Qualität und fragt man sich nur immer so, warum können die nicht jede Woche das abrufen? Das ist ja das, was ich immer so seltsam finde.
Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, wo man tatsächlich, also da sitzt du ja wirklich teilweise vom Fernseher, denkst dir, was passiert hier eigentlich? Oder du stehst im Stadion und denkst dir, was passiert hier eigentlich? Wo ist das hin, was da irgendwie vor 4 Wochen mal selbstverständlich war. Du hast, lass mich einen Punkt noch aufgreifen, du hast gesagt, derjenige, der hinter dir saß, hat sich sehr auf Justin Hekerin eingeschossen. Ich weiß, dass du eine ziemliche Torwartliebhaberin bist, aber kannst du nachvollziehen, dass die Stimmen mal wieder lauter werden und die Leute nach einem Torwartwechsel schreien?
Ja, natürlich kann ich das verstehen. Ich sehe es ja, also natürlich hat er seine Fehler und natürlich ist er vielleicht auch bei manchen Sachen unsicher. Ich fand eine Szene bei jetzt gegen Darmstadt, da kam der Ball zu ihm zurück und ich glaube, er wusste nicht, ob es Rückpass war oder nicht.
Ja, als er zurückgelaufen ist und dann doch noch rausgekommen ist, meinst du?
Der hatte den Ball so vor sich und dann hat man so gedacht, überlegt er jetzt, ob er den in die Hand nehmen darf oder nicht? Und auf einmal kam Darmstädter, also der ist immer so hoch und runter und ich so, was macht der denn da? Und dann kam irgendwann Darmstädter und dann dreschte er diesen Ball ins was weiß ich wohin. Und ich dachte mir, hä, was hast du da gemacht, Justin? Also das bringt jetzt auch nichts, dass dann die Leute auch noch sagen, ja, den brauchen wir im Tor. So, aber ich weiß halt nicht, weil ja viele den Karius halt fordern, man weiß halt gar nicht, man hat ihn noch nicht spielen sehen. Man weiß ja gar nicht, ob er diese Sicherheit ausstreckt. Klar, ist das, hat der Champions League gespielt und hat Erfahrung und weiß wahrscheinlich auch ein bisschen anders mit anderen Sachen umzugehen. Aber hat er überhaupt noch die Qualität? Der hat ja auch seit anderthalb Jahren nicht mehr Fußball gespielt, also oder in einem Profispiel gespielt.
Ja, das tatsächlich spannende Punkt. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, irgendwie aktuell allen durch den Kopf schwirrt. Keiner weiß so richtig, ob das jetzt eine gute oder eine nicht so gute Entscheidung wäre.
Ja.
Lass mich überlegen, haben wir noch irgendwas, was... Hast du noch irgendein spannendes Erlebnis aus Darmstadt, was du loswerden willst?
Was aus Darmstadt?
Fällt?
Ja. Ich finde halt, bei Auswärtsfahrten immer so schön, man trifft halt irgendwie immer so die gleichen Leute. Oder was jetzt bei mir ist, ich treffe dann immer witzigerweise die Leute aus dem Trainingslager, die ich in der Türkei kennengelernt habe. Der eine saß auf einmal, stehe ich hinter mir, mit dem habe ich mich unterhalten, und ein Pärchen, die saßen zwar im anderen Block, aber ich guckte so rüber und die guckten und winkten. Und das ist dann immer so ein kleines, wie so ein Familientreffen, immer wenn man auswärts fährt. Das ist, finde ich, immer so ganz schön. Und ich finde, ich lasse diese Spiele mittlerweile gar nicht mehr so an mich ran, um meine Stimmung da so kaputt zu machen, sondern ich ziehe mich dann an so Kleinigkeiten, wie dann Leute, die man so selten sieht, getroffen zu haben oder irgendwie eine schöne Auswärtsfahrt mit einem Kumpel gehabt zu haben. Da ziehe ich mich dann immer ein bisschen mehr hoch. Klar geht mir das nah und klar reg ich mich auf, wenn wir verlieren. Und sage jetzt nicht so, ist mir doch egal, aber ich probiere mich dann an den schönen Dingen so ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, ja, so scheiße ist das doch alles gar nicht hier.
Ich glaube, ein besseres Schlusswort hättest du nicht finden können. Ein besseres Schlusswort hätte ich auch nicht finden können an der Stelle. Tine, ich danke dir. Das war...
Danke auch.
Sehr nett. Wir sehen uns wahrscheinlich am Freitag, ne? Wir beide.
Wir sehen uns auch, ja, würde ich sagen, ne?
Ich glaube auch. Ich denke, das ist doch ein nettes Schlusswort gerade gewesen. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich tue dir hier gleich unsere Musik ein, die ich weiß gar nicht, ob du die hören würdest, wenn ich sie eintudeln würde, aber ich muss auch noch ein bisschen Werbung machen, deswegen ist das gar nicht so tragisch. Mit dem Teil will ich dich nämlich nicht ärgern, belästigen, wie auch immer, auch wenn Werbung natürlich irgendwo wichtig ist. Deswegen danke dir und Glück auf.
Danke auch und Glück auf.
Ciao, ciao.
Ciao.
So, und ich habe ja angekündigt, ich muss noch ein wenig Werbung machen. Deswegen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst bei YouTube gerne ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare irgendwas Nettes. Gebt uns Feedback. Oder guckt auf unsere Schalke-Seite, das Medienhaus Bauer und der Ruhrnachrichten. Dort gibt es immer exklusive oder auch, also jeden Tag Berichterstattung rund um Schalke 04, auch teilweise exklusive Berichte. Die sind dann mit einem Plus versehen. Dort gibt es ein Angebot, dass ihr für die ersten 4 Wochen 1 Euro bezahlt. Danach sind es, meine ich, 3,99 € pro Woche. Das sind tiefer recherchierte Berichte vom Norbert und vom Frank. Und die geben sich da immer sehr, sehr viel Mühe, die beiden, deswegen schaut da gerne vorbei, schreibt uns eine Nachricht, die Nummer steht in den Shownotes drin, und ich glaube, dann habe ich alles abgefrühstückt. Ah, nee, nicht ganz, mein, wie René es immer so schön sagt, mein Herzensprojekt, folgt dem Schalke Newsletter jeden Tag um 19.04 Uhr, kommt ein neuer Newsletter mit den wichtigsten Infos des Tages kompakt zusammengefasst. Deswegen, wenn ihr da Interesse dran habt, dann abonniert gerne diesen Newsletter. Ich glaube, jetzt habe ich alles, deswegen hoffe ich mal, dass ich hier die richtige Musik einspiele.
Ja, ich meine...
Das ist nicht die richtige Musik, Herr Pogan. Das ist die richtige Musik. Und dann sage ich, wünsche ich euch was. Alles Gute, Glück auf.
Es ist wieder so weit. Der Kopfhörer sitzt perfekt. Die Neugier ist geweckt. Lasst uns nicht länger warten, jetzt geht es los. Das ist der Podcast mit Doppel-T geschrieben. Das ist der Podcast, den wir alle so lieben. Ganz der Rollen geschehen, immer sehr interessant. Der Podcast für alle Schalker. liegt auf Play, die Spannung steigt. Schalker Podcast ist bereit. Richtig laut auf voller Fahrt. Mit Leidenschaft und Herz gepaart. Für die Fans das blau-weiße Glück. Das ist der Podcast, den wir alle so lieben. Ganz nah dran am Geschehen, immer sehr interessant. Der Podcast für alle Schalker. Eure Stimmen hören wir gerne. Zusammen sind wir unbesiegbar. Bis ans Ende der Zeit, für Schalke immer. Immer sehr interessant.